hat er hier mit Papier alles zugeklebt gehabt und hat er sein Auto drin gehabt. Und ich guck so, das sollst du nicht gucken. Ich sagte, lass mich doch mal gucken. So, und der Valentin hatte ihm einen Luftinterkühler zur Verfügung gestellt zum Testen. Ich sagte, du hast einen Ladeluftkühler drin. Also du sollst doch da nicht gucken, du sollst da nicht mal. So, fertig aus. Und da war klar für mich, da habe ich Valentin angerufen. Ich sagte, du Drecksack, du, der Krämer hat einen Ladeluftkühler.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und da schon wieder Donnerstag ist, trifft es sich eigentlich ganz gut, dass ich einen fantastischen Gesprächspartner für euch an den Start bringen konnte, zumal er momentan nicht ganz einfach zu treffen ist, zumindest hier in Deutschland. Ich rede von Alwin Springer und bevor ich jetzt selber in blumigen Ankündigungsworten versinke, zitiere ich einfach die Kollegen von Porsche, die da schreiben, dass Alwin zusammen mit seinen Partnern Arnold Wagner und Dieter Inzenhofer und deren gemeinsamer Firma Endial, das Synonym für den Porsche Motorsport in Nordamerika, der 70er und 80er Jahre war. Das sollte reichen für eine Einladung in die alte Schule. Und da Alwin Springer sein Leben unter der kalifornischen Sonne genießt, war ich glücklich, als mich Wolf-Hendrik Unger kürzlich anrief und gesagt hat, du, der Alwin Springer ist gerade in Deutschland. Ich war schnell genug und er hat sich dankenswerterweise auch noch Zeit für mich genommen und jetzt will ich gar nicht mehr lange reden. Falls euch sein Dialekt bekannt vorkommt, dann liegt ihr richtig, er kommt aus der Essener Ecke und war ein Sandkastenfreund von Harald Groß. Kann man sich das vorstellen? Auch darum geht es natürlich gleich in diesem Interview. So, viel Spaß jetzt mit der Reise in den Porsche Rennsport in den USA. Viel Spaß mit meinem Gast, Alwin Springer.
Ich komme aus Essen.
Ja.
Bin in Essen geboren, aufgewachsen, alles. Und kann ich mich erinnern, der Harald hat zu der Zeit schon verhältnismäßig gut in der Rennerei war unterwegs und ich sollte mal mit ihm zum Nürburgring gehen und ich sag mal, rutsch mir den Puckel runter, ich war doch nicht irgendwo 200.000 Leute sind der ganze Theater, also wirklich kein Interesse an der Rennerei,
ja.
Und dann waren wir einmal in Diepholz, das werde ich auch nicht vergessen, im Kofferraum mit reingeschleust, sondern irgendwann in 65, ich habe Autoelektrik gelernt, Automechaniker, also Auto, wie nennt man das, Mechaniker gelernt. Und dann wollte ich immer mal eine Meisterprüfung machen. Und jetzt hatte ich ja 5 Jahre Zeit, also ich die 3 Jahre.
Mhm.
Und dann wollte ich ins Ausland. Und irgendwann starrt mir, in meinem Kopf war immer vor, irgendwo die Welt sehen und wieder zurückkommen. Ich wollte nicht auswandern.
Mhm.
Ja, dann bin ich in 65, bin ich abgehauen nach Kanada, nach Toronto. Volkswagen Kanada war zu der Zeit auch Porsche. Ich hatte mit Porsche nichts zu tun in Deutschland. Ich war mehr auf Diesel.
Okay.
Diesel.
Ja.
Ja, und dann, wie sich das ergeben hat, ich habe meine Frau kennengelernt. Ich bin im Oktober 65 rübergekommen. In Januar meine Frau kennengelernt.
In Kanada.
In Toronto.
Ja.
Ja, gut. Und dann wieder zurück. Da habe ich meine Meisterprüfung gemacht. Ich wollte beide machen. Das ging auch nicht. Habe ich eine gemacht. Und dann immer dieses Hin und Her. Und ich nenne das eigentlich, im Endeffekt war das ein Y. Und im Y kann man am Anfang immer schön hin und her springen. Und dann geht die Schere irgendwo auf und dann muss ich entscheiden, da oder da.
Mhm.
So, und da war Kanada, ist mir eigentlich auf den Geist gegangen mit der Winterzeit.
Ja, okay,
also das stimmt. War nichts für mich.
Kann ich verstehen.
Und dann sind wir einmal, ich habe mit der Rennerei schon in 66 angefangen, mit dem R. Speider.
Mhm.
Am 55 Speider.
Da bist du gefahren?
Nach was? Gar nicht.
Okay.
Nichts mit Fahren habe ich nichts zu tun.
Okay.
Ich habe alles gemacht, vom Mechaniker bis zum, was weiß ich, also, aber nie gefahren.
Okay.
Das war nicht meine Welt.
Ja, 55 Speider, Mensch, das ist ja James Dean, die Zeit.
Richtig, richtig. So, der Kumpel in Kanada hatte das, so, dann habe ich abends immer mitgeholfen, dann sind wir nach St. Jovid, nach Harewood, nach Watkins Glen, genau das, was ich wollte, von der Welt was sehen.
Ja.
Und interessant. So, und dann hat sich dazu ergeben. Ja, und dann kam die Zeit, was machen wir? Dann waren wir in Mexico City. Eine schöne Geschichte. Mit dem Can-Am-Auto, der Ludwig Heimrath, sagt nicht viel hier in Deutschland, das, aber Kanadier.
Den Namen habe ich gelesen. Mal
auch ein Oldtimer.
Ja.
Runtergefahren. Und wir sind in, ich weiß nicht, in Kentucky oder irgendwas, war im April, in den Snowstorm reingekommen.
Mhm.
Ja, erwartet sie, war ja nichts Neues. Dann waren wir in Mexico City, wir sind aber hoch, da war doch nicht gerade so warm, aber war okay. Und über im Rückweg sind wir über Kalifornien gefahren und haben Teile geholt.
Mhm.
So, dann komme ich in Kalifornien an, Das war im April, da laufen die Jungs rum mit dem Hemd, weiß, mit dem T-Shirt und mit alles. Habe ich so rumgeguckt, dann habe ich gesagt, was, ich lebe auf einem anderen Planet oder was? Und da war für mich, Kalifornien war klar, ich dann irgendwann dahin gehen würde. Aha. Ja, und dann wieder zurück und dann kam so die Zeit, wo ich meiner Frau dann gesagt habe, ich denke, meiner Frau nicht, meiner Freundin, ich denke, irgendwann mit Kalifornien wäre schon schön. Dann sind wir von Daytona Beach zurückgekommen, 24-Stunden-Rennen und eine Woche, habe mein VW gepackt, Werkzeugkiste rein, Koffer rein, $500 und ab.
Tatsächlich. Und deine Freundin damals war so unkompliziert, dass sie das alles mitgemacht hat.
Ja.
Das muss man ja auch mal finden.
Ja, gut. Ja. Das ist ja das, warum ich die nicht tauschen möchte. Das ist ja auch ganz klar.
Das kann ich verstehen.
So, auf jeden Fall, dann war ich in Kalifornien, war ich bei Vasek Polak.
Ja, okay.
Ich bin aber illegal eingewandert. Mhm. So klar. Kannst ja nicht nach USA kriegst du nicht über Nacht ein Visa. Mhm. Kanada war anders. Mhm. Das war kein Problem.
Ein Liberaler, ne?
So, und dann hat der Pollack gesagt, okay, dann du sich verstehen rennen. Ja, ich sag, ein bisschen. Ja, okay, du sich machen. So, dann hat er mir, ohne Übertreibung, dann hat er mir, ob ich mich auskennen würde mit Motoren. Der hat ein bisschen so verdreht gesprochen.
Ja.
Ja, ich sag, klar, habe ich AR Spider gemacht, also den ES50, oh, gut. Hat er mir drei Motoren hingestellt. Pass auf, einer vor Wasser, einer mit dem Loch auf der Seite und der andere, oh Gott, der war zusammen. aus drei Motoren einen machen.
Waren das diese Fuhrmann-Motoren?
Ja.
Die kompliziertesten damals.
Ja, sicherlich. Ja. Gut, ich hatte an dem Motor mal ein Ventilleckel runtergemacht da in Kanada, aber noch nie einen Motor überholt. So, dann bin ich runtergefahren, habe mir so einen Leitfaden gekauft. Und dann habe ich losgelegt.
Gab es das damals? Jetzt helfe ich mir selbst.
Ja, einen Leitfaden gab es. Der Pollack hatte einen, den habe ich dann genommen.
Okay.
Und nach den Leitfaden habe ich dann einen Motor gebaut. Der hat gestartet, angelaufen. Der hat zwar gequalmt wie ein Teufel, weil die Ringe waren kaputt. Aber da war ich bei ihm, hatte ich gewonnen.
Da hättest du Herbert Linge gebraucht, oder? Der hat das blind eingestellt.
Auch ein guter Bekannter von mir.
Ja, das glaube ich natürlich.
So, dann ging los. Dann kam er auf die, dann haben wir einen 906er, 904, die ganze Palette. Also da war ich dann in der Porsche Rennfahrzeuge.
Wir müssen mal kurz klären, wer Vasek Polak ist. Also das.
Ja, Vasek Polak. Vasek Polak ist ein tschechischer Immigrant, der ist in den 50er Jahre rübergegangen, hat in New York angefangen, auch das Gleiche, sie in seinen Volkswagen-Bus reingesetzt und nach Kalifornien gefahren und hat da über den Paul van Noemen, der Importer von Porsche in den USA, die haben sich gut verstanden und hat da seine eigene Werkstatt aufgebaut und dann später eine Niederlassung. Also er war Porsche.
Und er war nachher der Größte, ne?
Also ja, einer der Größten, ganz, ganz klar.
So, und er hat Rennwagen gehabt ohne Ende.
Rennwagen,
also,
ich sag ja, wir hatten alles 9-11 schon. Ja, und dann, da habe ich dann gearbeitet bis 75, aber da komme ich dann noch drauf zurück.
Mhm.
So, auf jeden Fall haben wir dann vom 911er, 904, 908, dann 917er. Und dann kam so in 70 kam die Idee, er sollte 917 machen und ich war das Schiff, muss ich ganz klar sagen. Aber wir waren ja, war ja keiner da. Mhm. Wir waren allein. Ich hatte einen Helfer. Ja, ob ich nach Deutschland, hier, Porsche Factory. So, dann war ich hier in 70 für 5 Monate hier in Zuffenhausen.
Okay.
Und habe nur 17er gelernt, den kompletten Motor, Getriebe und das Auto.
Also ihr solltet bei Vasek Polak die Rennautos vorbereiten?
Ja.
Für Rennen? Was hattet ihr da für Fahrer? Das müssen ja...
Ja, Fahrer hatten wir den Minter zu der Zeit. Naja, ist immer Schecter für uns gefahren.
Schecter?
Ja, ja. Aber erstmal zurückzukommen. So, dann war ich hier, habe das auch gelernt, habe alles gemacht und dann habe ich in der Zwischenzeit meine legalen Papiere bekommen und bin dann legal eingewandert in 71.
Nach Amerika.
Und dann sind wir so illegal. Und dann sind wir sofort Auto genommen und hatte das alte Auto gekauft von Siffert, die Nummer 0. Wenn du mal guckst, der Siffert, der den Flunder, die haben wir dann genommen und dort war dann losgelegt, Can-Am gefahren.
Und haben die dir hier so alles offen beigebracht
im 17? Das ist heute noch die Leute. Wir sind heute noch Freunde, gute Bekannte. Und ein Ding war klar, die Leute, die da gearbeitet haben und wir uns gut verstanden haben, die sind über die Jahre, der eine ist hier raufgegangen, der andere ist hier hingegangen. Und dadurch, muss ich ehrlich sagen, habe ich natürlich ein super Netzwerk
Zu Porsche.
Zu Porsche.
Und das war der Valentin Schäfer, ne?
Der Valentin Schäfer war, der war klar, der war, der, die hatten das ja hier ideal gemacht, hier in Zuffenhausen. Da gab die Kundenabteilung und da war eine Tür und danach war die Rennabteilung. Mhm. War alles hier, also in dem, warte mal, wo sitzen wir jetzt hier? Das ist also da drüben.
Also wir sitzen hier im Museum.
Alten Gebäude,
ja, genau.
Im alten Gebäude.
Ja.
So, perfekt. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich mal in die Rennabteilung, gehe mal gucken, war ja nur die Tür. Ich sage, ja, keine 2 Minuten gedauert, da hatten sie mir eine Krawatte. Warum? Wir hatten die grauen Anzüge und die hatten die roten Anzüge. Weißt du, war ja
sofort
klar, wer ist dann? So, und dann kam der Valentin, sagte, ja, pass auf, dann, was willst du denn? Und der Poller kannte den, wir waren bei ihm, der sagte, komm dann nächsten Tag. Dann hole ich dir eine Tür ab und dann zeige ich dir mal alles. Da haben wir auf der Prüfstände überall. So hat sich das dann ergeben. So, und ich habe der Gerd Schmid, der Rainer Stolz, bei dem ich wohne seit 35 Jahren jetzt, der war auch schon seinerzeit mit dem 917er, also auch mit dem 917er zu tun.
Okay.
Ja, und da kommt dann meine kompletten Verbindungen
über die Jahre. Norbert Singer, der hat da gerade angefangen bei Porsche.
Norbert Singer war zu der Zeit noch nicht da.
69, glaube ich,
hat er angefangen. Ja, aber dann sagen wir mal, ich habe den Norbert Singer
da
nicht
frisch von der Uni.
In der Zeit nicht gesehen oder was. Da gab es ja auch, da hat der Weißer mal gerade vielleicht, glaube ich, ein Gebäude gehabt. Oder
wie sah das hier aus? Genau. Ich meine, die haben die 917 geschraubt, das war wahrscheinlich gar nicht.
Das habe ich nicht gesehen. Weil das war in 69. Ich bin ja erst in 70 gekommen. Also die 25 hier.
Ja.
Da.
Das hast du nicht gesehen. Aber insgesamt, wie sah es hier bei Porsche aus? Es war wahrscheinlich gar nicht so viel anders als bei Vasek Pollack, ne? Von der Werkstatt her.
Ja, das war, also aber die Versuchswerkstatt, das war schon für mich beeindruckend.
Ja.
Das erste Mal, ich das gesehen habe. War toll. Also ich kann nur eins sagen, da hat die Zusammenarbeit mit Porsche begonnen. Mhm. Ja, und das ist bis heute noch.
Über 50 Jahre.
Ja, ja, also ich bin heute noch aktiv, da können wir auch drauf zurückkommen. Ich mache ja heute noch aktiv die BOP, Balance of Performance, hier mit Weißach zusammen. Und Sonderaufgaben, wenn irgendwas ist. Und eben, wenn wir, sagen wir mal, Gespräche brauchen mit den amerikanischen Behörden und so. Und das ist klar, ich habe über die Jahre mir auch da einen sehr guten Ruf aufgebaut. Also ich kann eine Telefonhörer in der Hand nehmen und kann den Jim Frantz anrufen. Und der meldet sich oder ruft zurück. Das ist der Besitzer von NASCAR. So nur Roger Penske.
Ja, okay, klar.
Kann Roger ich auch. Penske. Ganz im Ernst. Ohne Übertreibung.
Ja.
Das ist Wolfgang Dürheimer. Wir waren dann irgendwann, haben uns geduzt und war bei uns zu Hause in Kalifornien. Und da sagte er, du, ich habe eine Idee und mit dem LMP2. Und es wäre doch schön, wenn wir da hier machen, was machen können. Wen würdest du vorschlagen, der für uns das Programm machen kann? Ja, sag ich, du, es gibt nur 2 Leute. Entweder der Bobby Rahal oder Roger Penske. Okay. Ich sage, soll ich ihn anrufen? Ja. Haben ihn angerufen. Ich sage, Roger, hier sitzt der Wolfgang Dürheimer von Porsche und der möchte sich gerne mit dir unterhalten über ein mögliches Programm. Ja, okay. Nächsten Tag oder 2 Tage später da ist Detroit geflogen, dann haben die sich unterhalten und das war's.
So muss das manchmal gehen, ne?
Ja, so. Ja, man muss auch, weißt du, das ist, der Penske ist ja beweglich alles, aber der Penske ist zum Beispiel auch ein Mensch, so einen habe ich auch sehr wenig in meinem Leben kennengelernt. Wir sind angefangen mit dem 917er und ich muss ehrlich sagen, wir haben Motoren unterwegs gemacht, wir haben das Auto gemacht und ich hatte einen Helfer. Und der Pollack ist am Wochenende immer reingekommen. Flugzeug hat ein bisschen mitgeholfen und ist wieder abgehauen. Nur von dem Chassis und so was. Also Motor kannte ich dann. War ja gut. Aber Chassis, keine Ahnung. Ich wusste nur, was untersteuern war und übersteuern, aber das war es dann. Und da hat der Mark Donohue mir sehr, sehr viel geholfen.
Mark Donohue, da ist ja auch der Wagen im Hintergrund
genau
zu sehen.
Das ist genau das Auto von Mark Donohue. Der hat mir sehr, sehr viel geholfen.
Der 917-Bändiger eigentlich, ne, gewesen.
Und da war natürlich auch Penske und da haben wir uns kennengelernt.
Und Penske, für Leute, die es jetzt nicht wissen sollten, das ist so der Rennstallbesitzer in Amerika, glaube ich. Ne? Und der
gibt nur mehrere, der Chip Ganassi und so, aber die sind nicht hier in Deutschland so bekannt.
Nee,
aber
Roger Penske ist auch in dieser Porsche-Szene, das ist der Name.
Ja, klar,
der Name,
ist von, ja, ganz klar. So, Penske, dann war in 1990 habe ich Porsche Motorsport übernommen, weil der Al Holbert, der vorherige, ist mit dem Flugzeug umgekommen, Ende 88, so ein Jahr schleifen lassen. Und dann ist Helmut Flegel, weiß ich nicht, sagt ihr was?
Ja, klar, Willi Kausen hat davon lustig erzählt, weil das war sein
Rennmechaniker. Helmut Flegel, den kannte ich von der Can-Am-Tage, haben wir auch nicht von Kontakt verloren. Der hat mich dann angesprochen, ob ich den Job übernehmen würde. Und wir hatten aber zu der Zeit Endal. Ne? Das war Arnold Dieter Alben. Wir waren die größte unabhängige Porsche-Werkstatt in Amerika.
Da müssen wir noch ganz in Ruhe drauf kommen, wie wir das...
Ja, das kann ich dann erzählen. Und wir waren natürlich ein Dorn im Auge von Porsche Carson oder Amerika. Ne?
Ja, klar.
So, und dann hat er gesagt, da habe ich schon gesagt, ich sag, ich garantiere dir, die haben das nicht gerne. Wenn ich jetzt Porsche Motorsport mache und Endal mache. Ja, sagte, lass mich das mal machen. So, dann bin ich nach Reno gefahren, da gab den Fred Schwab, das war der Präsident, und mich vorgestellt. Der kannte mich schon, aber sagen wir mal, wenn am Nordpol kalt ist, da war in Reno in den Zimmer noch kälter. Also war eisige Stimmung. Ja, dann haben wir ein bisschen da, was wäre und hier und da. Und dann hat er mir einen Vertrag vorgelegt. Ich glaube, so 120 Seiten oder was.
Okay.
So habe ich den Vertrag genommen, habe ich geguckt, da fing er an, den amerikanischen wer off und wer erst. Keine Ahnung. Ich sage, unterschreibe ich nicht. Ja, gut, okay. Dann habe ich den Pflegel angerufen. Ich sage, Helmut, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber was der da hat, ich sage, das unterschreibe ich nicht. Ich sage, welcher Leibeigener? Er sagt, schick mir den Vertrag. So, das war dann im Oktober. Ja. Oktober 89. Und dann haben wir bekannt gegeben auf der Feier, dass ich das mache. Vertrag habe ich nicht gehabt. Ohne Vertrag, also ohne Vertrag. Und dann im April kam der Vertrag. 7 Seiten.
Ja, guck, siehst du.
Ja, nur, das haben wir Helmut gemacht.
Schon 4 Seiten die Adressen.
Gemacht. Ja. Und der Schwab hat natürlich einen dicken Hals gehabt. Aber so war das im Leben.
Ja, du, aber ich glaube, das war damals auch noch so eine hemdsärmelige Zeit. Ne?
Ja, das sicherlich. Das kann man mich heute nicht mehr vergleichen. Man hat gemacht, was wichtig war.
Ja, und was die Firma vorangebracht hat. Ne? Das ist ja auch, wenn du, guck mal, die wussten, was sie an dir hatten. Und haben dann gesagt, okay, den brauchen wir, dann muss es denn jetzt auch mal ein paar Monate ohne Vertrag gehen, wenn man einem vertrauen kann, sich in die Augen schaut und die Hand gibt, dann ist das ja schon ein Vertrag.
War so, zu der Zeit, da hat sich auch keine, habe ich mir auch keine Sorgen gemacht.
Aber du warst immer noch Konkurrenzunternehmen, also in
deinem Leben geblieben, die wollten, dann sind sie mal an mich dran getreten und haben gesagt, du, jetzt nach 2 Jahren so, nach 3 Jahren, jetzt wäre aber schön, wenn du deine Anteile abgibst und würdest dann Porsche Motorsport. Und da habe ich immer gesagt, ist kein Handlungsbedarf. Ja, war aber wirklich nicht. Weil wir haben die Endal-Mannschaft, hat ja vorher die gesamten Motoren gemacht. Wir haben ja in den 80er Jahre alle 962er Motoren. Wir haben ja 50 Rennen, haben wir 50 Motoren, Gewinne gemacht. Also 50 Gewinne, 50 Motoren von uns. Also wir waren eine gute Marke da. So, da habe ich gesagt, kein Handlungsbedarf.
Sag mal, Endal, als du das gegründet hast, das hast du ja mit 2 Leuten zusammen gegründet.
Richtig.
Ihr kamt alle von Pollack, ne?
Ja, pass auf, das ist eine gute Geschichte.
Hat er sich gefreut?
Ja, pass auf, das ist eine gute Geschichte. So, ich war bei Pollack, ich habe die Rennerei übernommen und Dieter Inzenhofer, da kommt der DI herkommt.
Ah, okay, ja.
Der hatte die Rennerei vorher gemacht, war aber auch zur gleichen Zeit Mechaniker unten im Workshop, bei der Straße. So, dann bin ich gekommen und habe die Rennerei weggenommen. War auch klar, dass da ein bisschen eises Stimmel war. Also wir haben nicht miteinander gesprochen, mindestens für 2-3 Jahre.
Okay.
So, und dann ging die Rennerei und der Arnold war Parts Manager beim Pollack. Der hatte 2 kleine Kinder. Der hatte schon ein Firmenauto, der hatte Kreditkarte. Also der war schon vom Einkommen, vom Dingen her, von der Sicherheit her, war der schon oben. Ja, und dann habe ich dann die Rennerei, dann wurde die Rennerei, da haben sie uns ja in 2017 haben sie uns ja die Tankvolumen beschnitten und dadurch konnten wir die Autos parken, konnten sie nicht mehr fahren. Dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Dann hat der Pollack gesagt, ja, du, sich machen alte Autos. Ne, ich sage, ich nicht. Kein Interesse dran. Ein alter Auto. Wenn ich da weitergemacht hätte, wäre ich auch gut zurechtgekommen, zumindest finanziell. Aber das war nicht meine Welt. Naja, wieso mache ich nicht? Ja, ich gehe auf die Straße. Also unten im Straßenbetrieb. Ja, du sich nicht auskennen. Doch, ich sage, ich mache das schon. Was dann passiert ist. Zum Service Manager hingegangen. Luis, ich sage, Luis, ich komme runter. Ja, sagt er, gut, was? Ja, ich sage, hier unten arbeiten. Der Pollack hat mir gesagt, jetzt keine Ahnung. Ich sage, Luis, bitte. Sagte, wo, okay, dann haben wir überredet. Wo willst du denn hin? Welche Hebebühne willst du denn haben? Ja, ich sage, die direkt neben dem Dieter. Ja, bist du verrückt? Die kannten das ja alle.
Ja, ja.
Nee, das gibt nur Mond und Mond. Ich sage, lass mich das machen. So bin ich hin zum Dieter, habe ich gesagt. Ich sage, pass auf, Dieter, wir können uns jetzt streiten. und wir können zusammen auskommen. So, ich bin offen, lass das vergessen, was war, lass neu anfangen. Haben wir dann gemacht und jetzt pass auf, jetzt kommt der Trick. Dann haben die ein System drüben, oder zu der Zeit at least, wo du nach Leistung bezahlt wurdest. Mhm. Also du bist morgens reingekommen, du hast zum Beispiel eine Inspektion gekriegt und die Inspektion hat bezahlt 4 Stunden, nur mal als Beispiel. Mhm. So, und wenn du die in 3 Stunden gemacht hast, dann hast du 4 Stunden bezahlt gekriegt.
Okay.
So. Alles gut und schön. Und wenn du aber ein Problem hattest, das war dein Problem. Wenn du 6 Stunden gebraucht hast, hast du 4 Stunden nur bekommen. Okay. Also es hatte 2 Seiten. Mhm. So, und der Dieter war sehr gut mechanisch. Und ich hatte die Autoelektrik gelernt. Ne?
Ja, okay.
Pass auf, das ist der, wo ich den Finger hebe. Ja. So, auf jeden Fall. Dann hatten die, der Workshop hatte nicht genügend Arbeit. Wir waren mit 6 Mechaniker oder 7 Mechaniker. So morgens sind wir hingegangen, hatten eine Arbeit geholt, einen Job. Mhm. Und dann haben wir angefangen. Am Anfang hat der Dieter sein gemacht, ich habe mein Zeug gemacht. Nur der andere war vielleicht schneller, hat den nächsten Job geholt. Und habe ich mir überlegt, ich denke, warte, wie kriegst du das geregelt? Mhm. Dann habe ich zum Dieter gesagt, ich sage, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt arbeiten wir zusammen. Wenn wir eine Inspektion machen, du machst hinten Motor, ich mach Fahrwerk, ich mach Elektrik, ich mach Batterie, ich mach alles, was am Dingen ist, du machst hinten. Da konnte uns natürlich keiner mehr schlagen, ist ja klar, weil wir haben eine Inspektion durchgezogen, das war vielleicht 2 Stunden. Und haben aber sofort die nächste Arbeit bekommen.
Ja.
Dann haben wir, und haben aber dann dem Louis alle Problemfälle übernommen. Wenn der irgendwo was hatte, wo was ausgesetzt hat und dann haben wir gesagt, komm, machen wir mit. Und dadurch waren wir eigentlich die Könige.
Ja, klar.
Und dann hat dem Pollack wieder nicht gefallen. Wir haben ja richtiges Geld verdient. Mhm. Zum Ende gekommen, du sich machen zu viel Geld.
Kannst du den Rest des Interviews sprechen wie der Pollack? Das ist eigentlich viel lustiger.
Ja, weil ich habe ja genug von dem gehört. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage, Herr Pollack, da ziehe ich nicht so. Wenn ich 45% kriege, kriegen Sie 55. Ich sage, da verdienen Sie genauso. Sie verdienen an uns genauso viel Geld.
Also war das aufgeteilt. 45% habt ihr bekommen vom
40, Arzt. 45.
Ja, okay.
So, bla bla bla, weißt du, brabbel brabbel ist abgehauen. So, und dann ziehe ich mal kurz vor und dann irgendwann, das ging dann so 74, 73 war noch keine. Dann irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das genau war, bin ich morgens gekommen. Ich hatte so ein Rolodex. Kannst du dich noch mit der Rolodex erinnern, wo
du gesehen hast
und die Karten waren?
Ja, ja.
Von der Rennerei hatte ich dann auf der Toolbox steht.
Aha.
Hier kommt Rolodex weg. Zum Louis, ich sage immer, was ist mit meinem Rolodex? Wer hat den geklaut? Ja, der Herr Pollack war jetzt schon hier und der hat den mitgenommen. Ich sage, der hat den mitgenommen. Ich sage, natürlich sofort rauf, klopp, klopp. Ich sage, morgen. Ich sage, was ist mit dem Rolodex? Ich habe gesagt, was ist mit meinem Rolodex? Mhm. Pass auf. Du sich ist nix, ich meins. So, haben Sie recht. Ja, und kann ich wieder haben, weil da sind alle meine Telefonnummern drin. Nein. Und das war die Geburt von Endal.
Ach so.
Das war die Geburt von Endal. Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Ende der Fahnenstange. Hm. Bin ich auf den Arnold. Ich rede mal jetzt hin, das zieht sich zwar über Monate.
Aber gut, wenn der Chef eifersüchtig auf die Mitarbeiter
ja,
ist.
Baller. So, ja. Auf jeden Fall, aber eins muss ich sagen, da muss man fair drin sein. Ich habe von Pollack sehr, sehr viel gelernt. Hm. Und er hat mir auch sehr viel ermöglicht. Hm. Nur er war mal menschlich eben manchmal ein bisschen Banane. Muss ich ganz klar zusagen. Aber meiste habe ich von ihm gelernt, nicht viel technisch. Aber geschäftlich, der war Lichtjahre voraus vor allen anderen. Mhm. Lichtjahre. Aber erzähl ich dir eine kurze Geschichte. Da war ich bei ihm, da sagte er, du, ich fahre in den Hafen. Ja, Batterie mitnehmen. Ich sag, was mach ich im Hafen? Ja, VW-Bus abholen, VW-Busse. Ja, VW-Busse, okay. Batterie nimmst du mit, klar, im Schiff, runter. Sehe ich da ein paar VW-Busse stehen, hinten die Räder so, vom Gewicht, mit so Transportbänder, wie diese Metalldinger da, die, weißt du, so wie so gebeutelt, wie so schon oval. Ich denke, leck mich mal. Auto genommen, nach Hause gefahren, bis zur Dealership, durchgeschnitten, ausgeladen, waren alles Rennteile drin. Der hatte den kompletten Busse voller Rennteile. Ja, pass auf. Mach ich mir gedacht, der Hund, der ist clever. Verstehst du, der spart sich die Fracht. Weil er hätte ja Dollars gekostet, die ganzen Dinger zu verpacken. Mhm. Und zu der Zeit war der Zoll nicht so hart.
Jetzt einfach ins Auto reingeladen.
Jetzt kommt der Knall. Ja. Es vergingen keine Woche oder was. Ich guck raus. denke, $4. Volkswagenbusse. Ein bisschen lackiert, hatte die Dinger verkauft. Und da habe ich mir gedacht, auch da, ja, ist das so ein cleverer Hund. Ja. Und dann habe ich den beobachtet. Weißt du, was er macht? Dann hat er mir mal gesagt, du siehst zu viel lernen. Ja, ich sage schon so von mir. Also, dem möchte ich auch Kredit geben. War schlecht, aber auch Kredit. Ja gut, und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Mechaniker haben sich viele selbstständig gemacht. Mhm. Habe ich mir gedacht, Mechaniker, ich bin zwar gut, aber weißt du, das muss man ja auch ein bisschen gucken. Mhm. Ich denke, ein Mechaniker kann mit der Hände, kann der 8 Stunden am Tag arbeiten. Also wenn du schlau bist, kriegst du vielleicht 10 Stunden. Wenn du bescheißt, kriegst du vielleicht 12 Stunden zusammen. Aber das war's. Mhm. Also davon wirst du nicht reich. Mhm. Und dann habe ich überlegt, wie ist das denn mit den Ersatzteilen? Ne, da kaufst du eine Unterlegscheibe, die kostet 1 Cent, machst eine Rechnung über 1 Cent. Du kannst aber auch 1000 Unterlegscheiben, dann machst du 3 Nullen dran und dann ist das erledigt. Verdienst aber direkt mit dem gleichen Aufwand. Da hast du vielleicht noch den Verpack, verdienst richtig Geld. Mhm. Mit der Idee bin ich da zum Arnold gegangen, Arnold Wagner. Ich sage immer, was ist davon, wenn wir uns selbstständig machen? Ja, bist du wahnsinnig und. Dann habe ich ihn aber überzeugt.
Das waren alles Deutsche, die da gearbeitet haben.
Alles Deutsche, ja. Ich sagte, wir schaffen, also nur jetzt, pass auf, nur Arnold und ich, kein Dieter. Mhm. So, dann seine Frau zu überzeugen, mit 2 Kindern und, das war die schwierigste Aufgabe. Das sage ich dir. Ja. Aber habe ich auch geschafft. Ja, und dann hatten wir irgendwo, sagt der Arnold zu mir, was hältst du denn davon, wenn wir den Dieter mit dabei nehmen? Da habe ich gesagt, ja, gut, okay, 3 Mann ist immer ein bisschen Theater, da sind immer 2 gegen 1. Mhm. Nee, also er würde da die Mitte spielen und das würde dann gehen. Ja, haben wir gemacht und dann kam eben, welcher Name? Porsche West, haben uns überlegt, Porsche kannst du nicht nehmen, da hauen sie dir irgendwo auf den Zylinder. Mhm. Geht nicht. So, dann haben wir gesagt, okay, machen wir Ardil, also A-R-D-I-A-L. Mhm. Das hat sich aber nicht richtig angehört. Das fließt nicht. Weißt du, das hat sich nicht richtig angehört. Warum mit der A? Warum mit die angefangen? Weil zu der Zeit in der Yellow Pages war A erst.
Ganz oben, ne? Ja.
So, und dann haben wir N Dahl genommen. Arnold, Dieter, Alvin. Und das war natürlich super. Und so hat sich das gemacht. Dann sind wir von Torrance, wo der Polak war, sind wir 50 Meilen südlich gegangen. Nach Newport, also nach Costa Mesa. Und haben unseren Shop aufgemacht.
Also ihr wolltet nicht ihm Konkurrenz machen?
Ach, was soll denn Konkurrenz machen? Guck mal, das war aber doch anders. Das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Guck mal, nimm mal einen Kreis. Mhm. Okay? Der Pollack war im Wasser. Der hatte 180% zu bedienen. Mhm. Im Wasser kannst du nichts verkaufen. Und da haben wir gesagt, nee, wir gehen nach Costa Mesa, da haben wir 360 Grad.
Sehr gut, ja, okay.
Ja, das ist logisch. Also ich bin ein logischer Mensch, ja, sag ich dir.
Ja, das klingt so, ja.
Ja, ja. Ja, und dann haben wir da losgelegt und haben aber auch sofort, der Dieter hatte zu der Zeit einen Rennkunden, einen 911er. Das hatte ich ja nicht. Mhm. Oh, das habe ich nur gemacht beim Pollack. Beim Pollack habe ich angeboten, für 10% in 74, 10% soll er mir geben, machen wir eine Rennabteilung auf vom Pollack und überholen Motoren. Das habe ich ihm angeboten. Mhm. Jo, wollte er nicht. Das war dann der Schlussstrich. Ja, und dann haben wir das mit Rennmotoren angefangen und Straßenmotoren, also Straßendinger. Und haben, also würde ich sagen, über die Jahre haben wir sehr, sehr gut gemacht. Und dann kam in den 70er Jahren ein Targa umgebaut, dann haben wir 935, 934er mit den Willington-Brüder und. Ja.
Das ich wollte gerade im Nebel stochern und fragen, ob du die kennst.
Ja.
Also jetzt muss man dazu sagen, ich habe neulich den Eckhard Zimmermann interviewt.
Ja, sicherlich.
Der ist ja 80 geworden.
Ja, sicherlich. Ne? Der hat die Krämer, die hat er nicht gemacht.
Nee.
Der hat die Karosserie
gemacht. Der hat die Autos gemacht.
Und
gebaut.
Hat die entwickelt. Ja, frag mich.
Aber den kennst du auch,
nicht,
oder?
Sag ich dir, ey. Erwin und ich, das war nichts. Nee. Da habe ich gesagt, ich sag, hau ab.
Ich glaube, der Zimmermann hat
der Manfred, auch. Der Manfred war besser, aber Erwin, das war. Schade, er ist tot, man soll über Tote nicht schlecht reden.
Ja.
Aber da war keine Verbindung.
Also Eckhard Zimmermann, DP Motorsport.
Ja, so.
Und der hat den Krämerwagen gebaut, der Le Mans gewonnen hat.
K3.
Der K3, wo Klaus Ludwig Le Mans gewonnen hat, unter anderem Klaus Ludwig und die beiden Whittington-Brüder.
Ja, sicherlich.
Und da müssen wir drüber reden, denn erzähl du, was das für Leute waren, wie die das finanziert haben.
Pass auf, die Willings. Der ganze, in den 70er Jahren, der ganze Südflorida-Markt, der war verseucht mit Drogen. Also mit Marihuana. Marihuana, kein Heroin, aber Marihuana. Und der alte Whittington, der hatte drei Söhne. Der alte Whittington hat damit angefangen. Und das war der Pate, das sag ich dir. Ich war mal bei dem am Boot mit den dreien. Wenn der gehustet hat, da standen aber alle drei stramm. So, dann einer der kleinere, der hat mit Drogen oder was, der ist dann später gestorben dran. Und der Bill war, sagen wir mal, ja, er war so der Geschäftsmann. Gehirn will ich jetzt nicht direkt sagen, aber der war so das Gehirn. Und der Don, der war ein bisschen, der hat eine Banane gehabt. Der war auch ein Erlebemann, will ich nicht sagen, aber er war Hans Dampf in allen Gassen.
Zu guter Kunde bei sich selbst.
Richtig, ja. Und dann haben wir mit denen angefangen und haben die immer bezahlt, immer Bargeld. Und das Bargeld hat so, weil so gestunken, als wenn du so, weißt du, so Geld gegraben hattest für 5 Jahre unten drunter, war so modderig. Aber war gutes Geld. Mhm. Ja, dann haben wir Interscope, da haben wir Dick Barber. Also die 935, die haben wir schon voll unter Kontrolle. So, und dann kommt mein Freund Erwin. Hier gerade K3. Howard Meister, auch ein ganz wichtiger Kunde. Er wollte mir den K3 verkaufen für einen Kunde. Ich sollte drüben für ihn die Geschäfte übernehmen. Ja, sage ich, okay, aber da muss vernünftige Vorstellungen da sein und was weiß ich. Ne? Ansonsten habe ich keine Lust, verlorene Zeit. Hm. Ja, ich sollte mal nach Köln kommen und sollte mir das mal angucken. So, dann bin ich nach Köln gegangen und dann hat er mir die Teile gezeigt und hat hier und da. Und dann hat er, man muss sich so vorstellen, er hat einen Shop so und dann hat er hier in der Mitte hier, hatte der nochmal, also das war größer, und hier in der Mitte hat er auch nochmal einen Shop gehabt, also Ding. Dann hat er hier mit Papier alles zugeklebt gehabt und hat er sein Auto drin gehabt. Und ich guck so, weißt du, so wie da, war so zu gucken, ich guck. Ja, das sollst du nicht gucken. Ich sag, lass mich doch mal gucken. Zu der Zeit gab es noch Wasserkühlung für die Interkühlung, für die Turbolader, Luftunterkühler.
Ne? Ja.
So, und der Valentin hatte ihm einen Luftinterkühler zur Verfügung gestellt, zum Testen. Mhm. Hat der Valentin öfter gemacht, Teams. So, und den habe ich gesehen. Pass auf, ich sag, du hast einen Ladeluftkühler drin. Also, du sollst doch da nicht gucken. So, fertig aus. Und da war klar für mich, da habe ich den Valentin angerufen. Ich sag, du Drecksack, du. Der Krämer hat einen Ladeluftkühler. Ja, sagt er, der muss das für mich testen und. Ja. Und da war klar, ein Ladeluftkühler. So, dann haben wir von ihm ein Auto gekauft. Vom Krämer haben wir das Auto gekauft. Und da hat er mir noch gesagt, du, ich überhole dann den Motor. Ja, sag ich, wir können das auch machen. Ja, aber sagt er, ich habe schon auseinander und wir machen das und. Ja gut, okay, aber ich sag, neue Zylinderköpfe war zu der und Kolbenzylinder, weil am Turbomotor war das erste, was kaputt gegangen ist. Mhm. Ja, alles klar, macht er. Haben wir dafür bezahlt. Der Auto kommt an bei uns, Hebebühne, ich guck, ist doch keine neuen Zylinderköpfe. Haben ihn angerufen, nein, da waren neue Zylinderköpfe drauf. Ja, nur zu der Zeit, was würdest du machen? Rechtsanwalt oder was? Ja, und da war für mich der Erwin Krämer gestorben.
Ja.
Und dann habe ich später, da muss ich mal erzählen, da habe ich angefangen, ja, wir müssen springen.
Das macht nichts.
Mein großer Erfolg, oder Ende als großer Erfolg war, ich war sehr gut in Elektronik. Und EEPROM, sagt er das was?
Ja, klar.
EEPROM sind, kennst du, ne? Ja. Zu der Zeit kam die 1.2, die Bosch, erste Elektronik raus.
Also das sind die Chips, wo die Elektronik vom Auto, das Gehirn vom Auto
richtig.
Sozusagen. Ne?
So, auf jeden Fall, die erste kam raus. Und die Listing ist die Bibel.
Mhm.
Wo die ganzen, da sind die Adressen und die Adressen werden wieder zugeteilt,
also quasi,
zur,
ne?
Zündung, zum Außenklappe, genau, ja. und. So, das geht ja alles immer, sind alles Hexdezimalzahlen.
Mhm.
1 bis 15. Mhm. Also 1 bis 9 und dann 1 A, B, C. So. Mhm. Dann kam das und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich Valentin gefragt, ob man mir da nicht helfen könnte, aber das konnte er nicht. Das ging nicht. Da war bei Porsche, war das Stempel, da kommt keiner dran.
Ah, okay. Haben die da schon
Geheimnis rausgemacht? Nicht gegeben im Anfang. Und dann bin ich hingegangen, werde ich nie vergessen, denn so ein Jungen, der war vielleicht 17 Jahre zu der Zeit, habe ich gesagt, immer so ein Abraham, kannst du mir den mal irgendwas, der kannte sich aus. Ich sage, kannst du mir den mal auslesen oder mal sagen?
Also in Amerika quasi.
Ja, in Amerika. Ja, okay. Ich sage, zumindest mal, wie so ein Abraham aufgebaut. Dann hat er mir das gesagt, ja, da sind 5000 Adressen und die Adressen, aber sagt er, dass die Adressen kannst du lesen. Du kannst auch die Hexwerte lesen. Hm. Kannst alles machen. Hm. Du kannst sie nur nicht zuteilen.
Ah, okay.
Sagt er, wenn du sie nicht zuteilen kannst, kannst du auch nichts verändern. Und dann wusste ich schon mal, dass es das gab. Wie der aufgebaut ist. So, und dann bin ich oben nach Silicon Valley und habe dann gebohrt, bis ich einen gefunden habe, der das verstand. Mhm. So, und was der gemacht hat, der hat den EEPROM, werde ich nie vergessen, in seinem Büro auf so eine große Tafel, also mit so einem Beamer. Mhm. Und dann hat er gesagt, pass auf, hier, guck dir den Block an, der hat den dann noch Blöcke eingeteilt, denn. Und sagte, die Blöcke machen was. Die Blöcke sind einmal für die Zündung, da ist mehr drin, sagt er, der Anruftemperatur, aber dann kommen die nicht immer wieder, weil du kannst ja ausrechnen von 0 oder von 100 bis 5000 oder 7000 RPM, mhm, geteilt durch 500 Abstände, mhm, dann gibt es so und so viele, wo immer wieder keine auf die gleichen Zahlen stehen, aber miteinander werden.
Ja, okay.
Sagt er, so musst du das verstehen. Klack, da ist mir schon mal die Birne aufgegangen. Und dann hat er mir das aufgeteilt in die Blöcke, aber er wusste nicht, was die Verstellung war.
Also das ist quasi Zündzeitpunkt und sowas alles.
Richtig,
ne,
was so, und dann bin ich auf den Prüfstand gegangen. Aha. Jetzt pass auf einen Trockenprüfstand. Mhm. Und hat mir so einen Drehzahlgenerator gemacht, wo ich es machen konnte, als wenn der Motor laufen würde. Mhm. Druck, VS20, das Auslesegerät, das gab es von Bosch. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt, über Wochen. Habe angefangen, habe gesagt, Drosselklappe, so viel. Habe angefangen bei 1000 Millibar. So, dann habe ich verstellt. Und habe dann den EEPROM wieder genommen, ausgelesen. Verstellt, musstest du in Dezimal immer umrechnen. Von Dezimal wieder zurück auf Hex. Schöne Arbeit, Zeit.
Gott, oh Gott, ja.
Ja, ja, das habe ich aber gemacht.
Ja, und du wusstest, wofür es war.
Dann habe ich noch, natürlich will ich jetzt nicht weiter da machen, aber ich habe den EEPROM geknackt.
Ja.
So, ich wusste, wo die Zeit, wo die Timing war, mhm, wo die Drosselklappe war, wo der Ladedruck war und wo die Einspritzmenge war. Mhm. Da war ich natürlich Lichtjahre voraus.
Ja, klar.
So, und dann kam mein lieber Krämer, ob ich ihm nicht so ein EEPROM machen könnte, was ich ihm gesagt habe, in Weißer unten am Hof.
Du konntest dann auch brennen, die EEPROM.
Ja, sicherlich.
Mit veränderten Zeiten,
ja, sicher,
genau, alles fetter war und mehr Leistung. Und
ja, klar. Wir konnten andere Nockenwellen fahren, Verdichtung fahren, andere Turbolader.
Okay, gesagt,
das ist eine lange Geschichte. Ja, ja,
ja.
So, und auf jeden Fall, da wollte er so ein EEPROM haben. Nö, ich sage, von mir nie noch mal im Leben.
Ja.
So, und das war, ich sage, sprich mich nicht mehr an. Das war Ende. Und dann kam der Jöst hier rüber. Und der Jöst war ja zu der Zeit eine Hausnummer.
Mhm.
Reinhold. Nur, die Porsche-Jungs, die haben die Motoren genommen, haben die ausgeliefert, fertig. Er hat die zwar genommen und sein Chef war der Michel. Mhm. Michel cleverer auch, aber die EEPROMs knacken, das konnten sie nicht. Und dadurch sind die, die haben zwar andere Nockenwellen reingemacht, aber wenn du dir nicht die Timing und das Zeug nicht, kriegst du vielleicht nur 10% oder 20% von der Leistung.
Ja.
So, und dadurch haben wir die immer gefegt. Mit L. Holbert, sagt ihr noch, war ein Löwenbräu-Auto?
Ja, klar.
So, mit Holbert haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, pass auf, was willst du? Er sagt, mach die Motoren, meine Motoren, und du hast Narrenfreiheit. Du kannst machen, was du willst. Sagte nur natürlich mit dem Geld, müssen wir, aber wenn er andere Zylinderköpfe, wenn das machen willst, sag mal, mach das. Und da habe ich natürlich, da bin ich dann aufgelebt. Das war dann, das war genau, was ich brauchte.
Hm.
So, dann haben wir mit dem Holbert, der war ja zu der Zeit der PMNA-Chef, Porsche Motorsport-Chef. Hm. Also war auch nebenan. Er hat ja seine Werkstatt gehabt und seine Dealership. Der hat das auch so gemacht, wie ich das dann mit Endra gemacht habe.
Was für eine tolle Zeit eigentlich.
Ja, ja, also, war absolut super Zeit.
Ja.
So, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja, pass auf, dann haben wir die Motoren gemacht für Dyson, für, ich sag hier, alle Teams, Bayside, die ganzen, alle, Aiken, alle. Nur, jetzt einer kann ja nur gewinnen, ne?
Meistens so, ne?
Ja, und dann haben wir uns aber geeinigt, der L und ich, muss ich jetzt sagen, ich, nicht wir, ich hab so ungern, wenn einer immer ich sagt.
Ja,
das habe ich nicht so gerne.
Ja.
So, und dann haben wir uns aber geeinigt, dass die Teile, die werden getestet, und ein Rennen wird mitgefahren und dann bieten wir das den Kunden an.
Mhm.
So. Und dadurch, wenn du mal über die Jahre gehst, die anderen Kundenteams haben auch gewonnen. Die haben den geschlagen. Mhm. Wenn irgendwas nicht richtig war oder wenn an den Pit nicht was richtig war, so die Kunden waren zufrieden. So was psychologisch gesehen, musst du dir mal überlegen. Wir hatten alle Teams und alle waren zufrieden. Macht das mal heute.
Krass, ja.
Fangen wir an.
Ihr hattet da ja quasi eigentlich Monopol, ne? Auf diese,
gut gemacht.
Harte Arbeit, natürlich, aber mit gut gemacht. Ja, klar, Motoren, unglaublich.
Ja, und das war natürlich dann auch mit Weissach, ist ganz klar, dass die Verbindung, die wurde immer besser. Und der Holwort war mit dem Bot, mit Mr. Bot, war der sehr eng liiert. Mhm. Und dadurch, natürlich, wenn ich dann gekommen bin, war ein bisschen schon anders als vorher. Weißt du, wo du hingekommen bist und hast dann, darf ich mal da gucken und darf ich mal hier gucken? Mhm. Da war das schon ein bisschen gefestigt.
Wie hat ein Porsche darauf reagiert, dass du deren Software geknackt hast?
Ja gut, nachher habe ich die Listing gekriegt.
Das ist gut.
Ne? Ja, das war für mich, für Endal war das positiv, ist doch klar. Mhm. Aber so haben wir nur gewonnen. Wir hatten ja Konkurrenz da drüben, war ja nicht so, als wenn die Porsche alles gewonnen hätten. Wir hatten eine Jaguar, wir hatten viele Sachen. Ja. Ja, das war eine schöne Zeit.
Wie hast du eigentlich die Can-Am-Zeit? Das haben wir jetzt so weggewischt, Mensch, die 917 Can-Am-Zeit. Ja. Das ist ja.
Ja, 917 Can-Am-Zeit ist auch eine schöne Zeit. So, wir haben das Auto jetzt, ich bin wieder rübergekommen im März 71. Mhm. Und im Mai war unser erstes Rennen. So, wir hatten genau 2-3 Monate Zeit. Und dann gab es hier noch einen aus Deutschland, den habe ich heute noch gesehen. Wir waren zusammen. Gustav Nitsche. Sagt dir vielleicht nicht was. Der ist in der Oldtimers jetzt, so ein 17er Motor, und der Pollack hat den rübergebracht. Mhm. Und der Helfer, der Gustav und ich, wir haben das Auto dann betreut.
Der Gustav Nitsche, der schraubt jetzt 917 Motoren noch in seiner
Keller. Den habe ich heute. Heute war ich bei dem.
Tatsächlich.
So, ja.
Auf jeden Fall. Bescheid gesagt, bin ich auch noch mitgekommen.
Ja, schade. Scherz,
nein, aber.
Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir der Gustav ist erst in 72 dabei gekommen. In 71 war ich alleine mit dem Milton Minter. Mhm. Und der Pollack ist am Wochenende immer gekommen.
War er denn unter der Woche? In New York oder?
Nee, in Kalifornien, in seine Dealerships.
Ach so.
Okay. Er hatte die Dealerships gehabt. Er hatte BMW, Saab, Porsche, Audi.
Genau. Er hat alles mögliche gemacht. Ne?
Ja, klar. Ja. So, und dann der Mild und ich, wir sind abgefahren in Kalifornien im Mai und sind zurückgekommen im Oktober. Gar nicht nach Hause gekommen. Und meine Frau, die ist dann in 70, da muss ich jetzt nochmal einbinden, in 70 ist sie dann nach Edmonton, die hat mich zwischendurch besucht, aber in 70 ist sie dann nach Edmonton geflogen und da habe ich sie mitgenommen runter und Ende 71 haben wir geheiratet. Nur in 72 bin ich im Mai wieder weggegangen, ne, für 5 Monate oder 4 Monate. Ja, aber hat alles mitgemacht. Ja, eine tolle Frau habe ich. Das muss ich ehrlich sagen. Ja gut, dann sind wir wieder zurückgekommen.
Aber in den 70ern in Kalifornien hat die auch eine tolle Zeit in der Abwesenheit gehabt. Ich will nichts sagen jetzt, aber
weißt du, wie ein Leben ist. So, auf jeden Fall, sie sind gefahren mit dem Motorhome und ich hatte hinten so ein Flatback. Kennst du die Chevrolets, die hinten so eine Ladefläche drauf haben, wo du mit dem
Rennwagen so rauffahren konntest?
Ja, klar. Unten drin waren die Werkzeuge, auf dem Camperdach waren die Reifen. Mhm. Und so sind wir gefahren. Der mit dem Camper, Fahrer, ich Mechaniker und Dingen mit dem Auto. Und dann sind wir, wir sind von Watkins Glen nach Elkhart Lake gefahren. Von New York nach Wisconsin. Dann sind wir, wenn wir Zeit hatten, dann sind wir nicht über die Highways gefahren, sondern immer über Landstraßen. Wir haben Amerika komplett, der war so richtig ein Hillbilly, der mit dem Winterwand duften. Dann haben wir Moonshine, waren wir bei denen, wir waren ja immer in den Städten drin.
Aber ihr habt ja quasi die ganze Rennsaison nur auf der Straße verbracht.
Ne? Ja, und dann habe ich die Motoren, die habe ich gemacht, entweder beim Volkswagen-Händler, in Tankstellen oder bei Lackierwerkstätten.
Ihr seid nach dem Rennen, bist du in irgendeine zum Volkswagen-Händler?
Die Motoren haben wir bei uns, die haben ja gehalten, so 2-3, also sagen wir mal eine Überholung 100% und manchmal 2 Überholungen. Ja, also wenn man so einen 17 auseinandergenommen, wie viele Schrauben da dran sind.
Ja, ungefähr.
Und wenn wir heute hast du so einen Motor mal gesehen.
Ja, 12 Zylinder, allein die Einspritzpumpe,
Hast du dann, wenn wir heute, wenn dann die kleinen Leute von heute, die Mechaniker, weißt du, an zu weinen fangen, weil sie es schwer haben. Und ich sage, pass mal, wir Idioten. Ich sage, wenn wir mit Mehl gekommen, dann weißt du Bescheid. Hast du 6 Dinger fertig gehabt, dann konntest du die nächsten sauber machen. Aber war eine tolle Zeit. Ich möchte keine Minute verlieren. Mhm. Ja, dann haben wir 72, hat der Polak einen 917-10 gekauft, den neuen. Mhm. Haben wir den Motor, aber kein Motor, den Motor haben wir vom alten und Motor und Getriebe vom alten wieder umgebaut.
Das war noch die Saugerzeit, oder?
Ja, richtig.
Ja, genau.
Im Anfang Saugerzeit und da kam der Gustav mit in 72, nicht
okay.
71.
Okay.
Und 72 kam er und dann haben wir das Auto zusammengebaut, gemacht und da ist der Mild aber auch nochmal gefahren. Und in 73, da war aber nachher Turbo. Also während des Jahres haben wir umgebaut auf Turbo. Mhm. Und in 73 ist dann der Schecter gefahren. Jody
Schecter.
So, und dann Ende 73 haben sie die Tanks kleiner gemacht und das war Ende.
War das Ende, ja.
Ende der Fahnenstange.
Das Regularium so lange geändert, bis Porsche endlich nicht mehr jedes Rennen
richtig,
gewonnen hat.
Ne? Richtig, das kennen wir ja. Ist ja nicht das erste Mal, wieder nicht das letzte Mal. Sagen. Nee. So, aber die kennen Tage, das auch da möchte ich keinen einzigen Tag vermissen. Alles gut gegangen. Wir haben viel Erfolg in unserem Maßen. Wir sind ja gegen den Benz gefahren und weißt du, das war ja nicht ganz so einfach. Aber wir sind in 72 sind wir Dritter geworden in der Gesamtwertung. Ja, ja, war nicht schlecht.
Okay, gut.
Oder in 71. Eins von den beiden sind wir Dritter geworden. Und dort war zu der Zeit schon eine Hausnummer.
Ja, auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall auch ein großes Geschäftsmodell, ne? Also ja. Die Rennerei, ne? Dass man von den.
Habe ich noch eine schöne Geschichte vom Helmut Flegel. So habe ich den kennengelernt. Der war ja da, die waren ja alle, so, ich war der kleine Kacker unten, der sich unter das Auto gelegt hat und hat sich gefreut und die anderen, die liefen ja alle oben auf dem Teppich rum. Ja, ist doch klar, so musst du das sehen.
Ja, das waren ja
zu der Zeit schon gestandene Leute. Mhm. So, und da war der Mild morgens im Warm-up hat sich vorne rechts die Aufhängung weggefahren. Mhm. So, die Teile hatten wir, habe ich die Aufhängung, aber jetzt Sturz und Kembo, das kann nicht, aber Kerster, also der Nachlauf, wenn du dich auskennst, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich hätte das nie hingekriegt. Und dann kam der Pfleger mit seinem Rechenschieber noch, weißt du, die alten Dinger,
ja.
Sagte, pass auf, zack, 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 zack. Der kannte natürlich das Auto. Sagte, pass auf, mach die Nachlaufstange so lang, Spurstange so lang und Sturzstange so lang, das machst du hier noch, Nachlauf ist eingestellt, fahren.
Wahnsinn.
Und dann bin ich nachher zu ihm gekommen, habe mich erstmal herzlichst bedankt. Und dann waren Rennen später, da ist der Donahue, ist in Atlanta, hat das Auto einen Rückschlag gemacht und hat sich überschlagen. Weißt du vielleicht nicht, aber wenn du nachliest, weißt du, wovon ich rede. Und da war der außer Gefecht für 5 Monate, da ist der George Fulmer gefahren. Und im Watkins Glen werde ich nie vergessen. Im Watkins Glen gefahren und da sind die, ich weiß es nicht, Vierter, Fünfter oder was, aber außerhalb der im normalen Turnus. Und dann haben wir dann nach dem Rennen, mussten wir, der Polak hat immer gekocht, da sah drin aus wie Schweinestall, sag ich dir. Und wir wohnten ja in dem Ding, da mussten wir erstmal noch, nachdem das Auto aufgeladen war und alles, durften wir erstmal einen Camper sauber machen. Ja, das war alles lustig. Jetzt waren gute Zeiten lustig. So, auf jeden Fall, auf einmal sitze ich so draußen, weiß nicht, ob ich ein Bier getrunken habe oder was, also irgendwo sitze ich draußen, auf einmal kommt so eine Gestalt runter. Helmut Flegel. Da habe ich gesagt, Herr Flegel, was ist? So schlimm kann doch nicht sein. Ich hätte, ja, und hin und her. Haben uns hingesetzt, haben ein Bier mitgetrunken und seit der Zeit waren wir Freunde. So hat das angefangen.
Das ist irre, oder? Wie man sich da gegenseitig geholfen hat, ne? Und wie das da so entstanden ist, dass man sich vertraut hat und so. Ne?
Ja, klar, das ist alles wie, warum, weshalb, weswegen. Da gibt es immer Gründe.
Ja.
Und ich sag ja, tolle Zeit.
Was waren Rennfahrer für dich? Du hast da, ich soll dich übrigens herzlich von Christian Menzel grüßen, mit dem habe ich gerade noch telefoniert.
Ja,
der hat gesagt, du hast eine ganz eigene Einstellung zu Rennfahrern.
Ja, klar. Ich habe mit vielen von denen zusammengearbeitet und auch mit guten. Also lass uns mal anfangen in 81. Also früher mit der 935 war nicht viel Theater, das ging alles. Aber in 70, 81 haben wir unser eigenes Auto eingesetzt, ein 935er. Hat Ende an einen 935er eingesetzt, mit der Hilfe vom Howard Meister. Hm. Bisschen Geld. So, und da hat uns der Hugo Emde, sagt er da noch was? Ja,
natürlich. Der Bildstein-Dienstchef.
Hugo und Sibylle.
Ja.
So, der Harald wieder über den Hugo hat das dann arrangiert, dass der Rolf bei uns gefahren ist. Rolf Stommlen. Hm. Der war ja schon zu der Zeit eine Hausnummer. Hm. So, mit dem Harald. So, dann kamen die rüber. 24-Stunden-Rennen Daytona. Und ja gut, man sollte sich kennenlernen und Emde hat alles arrangiert. Und dann waren wir in House of Pancakes, haben morgens ein Frühstück gemacht. Und dann, ja gut, Rolf, bla bla, ich habe ein bisschen gelesen, hier und da, ja, von dir auch. Und war eigentlich, war sehr nett. Auf jeden Fall dann Rennverlauf, ja, wer führt das Rennen? Ja, ich sag, das mache ich von der Boxen aus. Ich sage, ist klar, und du fährst. Okay. Sagte, und was ist, wenn es mal Situationen gibt und? Ja, ich sage, wir werden das so machen, du siehst draußen eine Rennstrecke und ich sehe hier, was in der Pit ist. Und was ich sage, mit deinem Einfluss, das wird gemacht. Ja, und wenn ich das nicht mache, so genau, vielleicht waren nicht so genau die Worte, aber so in dem Sinn, habe ich gesagt, kein Problem. Kommst du rein, hau ich mit dem Hammer auf den Kopf. Auch einen Helm. Der Harald, so, das war so. Ja, und so, und dann haben wir, das war immer herzlich, war immer schön. Mhm. So, und jetzt kommt die Geschichte. Jetzt hatte ich gehört schon, der Stommel ist der größte Meckerer, den es auf Gottes Erdboden gibt. Immer okay. Mal zu meckern, immer nur zu knurren und. Ja. Der fährt raus, kommt nach einer Runde rein. Eine Runde. Das Auto ist unfahrbar. Da war donnerstags. Ich sag, was ist das? Unfahrbar. Okay, unfahrbar. Was ist denn? Ja, wenn ich im Infeld ist okay, aber wenn ich auf der Banking komme, ist das, ich kann das Auto nicht halten. Unfahrbar. Ich sag, probier nochmal. Nächste Runde, also vielleicht ist er eine Runde gefahren, komplett rein, geht nicht. Ich sag, Harald, zieh dir den Kittel an, fahr. Ja, Harald, rein. Ja, sagt er, ist ein bisschen schwer auf der Lenkung, ist schwer auf der Banking, aber im Großen und Ganzen. Ja, dann haben wir uns aber darauf geeinigt, okay, wir gucken alles nach. Also, Radträger abgebaut, das gebaut, das gemacht, das gemacht, vielleicht ein Uniball fest oder was. Mhm. Nichts gefunden. Jetzt waren wir schon Freitag, ne? Mhm. Freitag setze ich rein, komm rein, eine Runde, sagt er, nichts besser. Ich denke, leck mich am Arsch, was machst du denn jetzt? Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, dann Ende, alles auseinanderreißen. Aber jetzt das ganze Vorderwagen. Unter anderem auch die Tankschale, damit wir an der Lenkung dran kamen. Mhm. Du kannst dich erinnern, die dicke Fiberglas-Tankschale. Mhm. Alles raus. Und in dem Moment, wo ich die Tankschale nehme, die Tankschale raus. Und dann beim 911 geht die Lenkung so, so und dann auf der Lenkung. Und die Tankschale habe ich schon gesehen, das konntest du genau sehen. Die Stange, die runterkam, hat sich draufgelegt. Und zwar nur eben von der Fliehkraft auf der Banking. Ach, okay. Im Infield war das kein Problem.
Ja, okay.
Ja, was machst du denn gesehen? Eine halbe Stunde war Qualifying. Habe ich einen Holzklotz, also so einen Keil gemacht, mit dem Hammer, weißt du, die Dinge wieder eingebaut, alles zusammengehaut, Pole Position. Das war Rolf.
Aber ich hätte so gerne
mit
meinem Mikro Rolf Stommelin, Harald Groß und dir gestanden damals, wie ihr euch gegenseitig da die Flüche an den Kopf geworfen habt.
Ja, aber der war so, und da war, wenn der gesagt hat, hier stimmt was nicht, da gab überhaupt gar keine eine Minute, eine Sekunde Zweifel. Aber wir waren gut.
Ja, okay.
Wir haben gute Dinger zusammen gemacht.
Unglaublich.
Und Harald war der arme Hund, verstehst du? Der Rolf ist gefahren, der hat da hier noch ein Blechschen, hier noch ein Blechschen, der ist aber immer schneller geworden. Mhm. Und Harald hat natürlich sehr wenig gefahren. Dann ist der Rolf den Start gefahren und Harald durfte dann in der Mitte vom Rennen erstmal wieder ins Auto kommen. Mhm. Hat aber gut gemacht. Und wir haben 3 500-Meilen-Rennen an 3 consecutive Wochenenden gewonnen, mit 2 Motoren. Ja, das war schon Hausnummer.
Wahnsinn.
Hausnummer, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann das nächste Jahr, dann sind wir sind beinahe pleite gegangen.
Tatsächlich?
In 82. Ja, du änderst.
Wie viele Mitarbeiter hattet
ihr? In besten Zeiten 22 waren wir insgesamt. Ja, aber weißt du, Rennerei kostet Geld.
Mhm. Brennerei ist kein nachhaltiges Geschäft, wie eine wie ein Haus
kaufen. Da habe ich ganz schnell festgestellt,
mit der jedes Brennerei, Wochenende musste ich
auch Geld verdienen. Ganz kein Geld für, also nicht in unserem, in unserer Basis. Ja, und dann kam es 82 oder 83, einer von den beiden Jahren. Da hat er dann vom Fitzpatrick, und dann haben wir uns in Riverside gesehen, Riverside ist ja bei uns vor der Tür, deswegen wusste ich, wo sein Leihwagen stand. Ja, und dann haben wir uns noch unterhalten, ja, ich sag, Stummel, ich habe kein Geld. Sagt er, pass auf, ich fahre umsonst. Ich fahre umsonst. Mach nur, krieg ein Team. Ja, letzte Rennen. Da ist der Riverside tödlich verunglückt. Das hat mich, das war das erste Mal, dass ich einen verloren habe im Rennen. Und das hat mich mitgenommen.
Das glaube ich. Sagen.
Ganz ehrlich, nee, weil wir waren gut. Weißt du, das war ein super Team. Wir hatten kein Geld, aber immer Spaß. Und Erfolg. Und das war das, was gezählt hat. So, da waren die 35er Jahre. Und Interscope, Danny on Geist und Ted Fields, ja, die hatten Geld, aber das ist bei denen. Ja, das muss ich auch noch die Krämer, pass auf, Krämer weiter. Ja, mit den Interscope, wenn die sind zum Beispiel in Atlanta, haben die an so einem Lake Lanier, so da haben die im Hotel die gesamte obere Etage gemietet.
Okay.
Komplett.
Wahnsinn.
Aber dann direkt für 14 Tage. Weil ich war mal zum Testen da und habe ich den Danny gefragt, ich sag, was ist aber das Zimmer ist schön, was ich hab. Ja, sagt er, lass die Klamotten drin. Ja, wie gesagt, ich fliege da wieder nach Hause und komme erst in 5 Tagen oder 8 Tagen wieder zurück. Und er sagte, ist okay, kein Problem. Da habe ich mir, da war das Geld. Ja, im Ernst. Ja, das zeige ich dir. So, auf jeden Fall On Geist. Dann hat er irgendwo der Erwin den On Geist beschwatzt, dass sie bessere Motoren machen als wir. Du weißt ja, das ist eben normal. So, und dann ging das aber nicht. Dann haben sie den K4 gekriegt, dann haben wir unseren Moby Dick gebaut, haben wir mit Daytona mitgewonnen. Den haben wir lang gemacht von hier bis Eskimo, sag ich dir. Und dann ist der Geist wieder zu mir hingekommen, was ich denn machen würde. Ja, ich so, sagte, ich habe aber noch mit den Krämer, ich muss noch 3 Rennen oder 2 Rennen machen. Sagte, aber was du machst, ich lasse dich einfliegen, du kommst zu den Rennen. Ja, ich so, was ist bei den Rennen? Sagt er, du machst sicher, dass die Motoren laufen. Seit dem Krämer seine Motoren, mach ich sicher, dass die laufen. Ja, sagt er, ich bezahle dir dafür alles. Na, vielleicht kriegst du das Guten wieder. Also habe ich da hingegangen, dann kam Erwin. Ich saß ihm auf der Bank, habe ich reingeguckt, da wusste er nicht mit mir anfangen. Ja, ich sage, Erwin, pass auf, ich möchte gerne einen Kompressionstest gemacht haben und ich möchte das haben. Was möchtest du? Ja, ich sag, soll mal mit dem Danny sprechen, mit dem Geist? Ich sag, deswegen bin ich hier. Sag, ich muss mal aufpassen, was du machst. So ein Hals. Und dann haben wir auch wieder die Motor wieder zurückgekriegt. Also deswegen sage ich ja, mit Erwin und mir, das war keine gute Verbindung. Ja, das waren 9,35er Tage.
Also sag mal, wenn du sagst, irgendwie Rennerei kann man kein Geld mehr verdienen, das höre ich immer wieder und habe jetzt auch, also. Ja, du musst dich dauernd immer aufs Neue bewähren. Nach jeder Saison fängst du wieder bei Null an, mehr oder weniger. Was macht ein Reinhold Jöst zum Beispiel anders, ja, der mit der Rennerei?
Du kannst den Reinhold Jöst nicht vergleichen. Der Reinhold Jöst, der ist ein ganz, ganz cleverer Mensch. Und der hat früh genug angefangen. Und hat die Autos nicht verkauft, hat die Autos gehalten, hat sich immer mit Porsche liiert, war immer mit Porsche zusammen und war so quasi, wenn das Werksteam nicht da war, hat er als Privatmann zwar, aber immer noch mit Unterstützung von Porsche. Und hat ja auch viele Erfolge gemacht. Ne, Reinhold, also den erkenne ich an, hundertprozentig.
Absolut, aber ich frage mich mal, weil ihr wart auch erfolgreich, weißt du?
Ja, aber wir haben uns aber nicht, guck, der Reinhold hat die Autos behalten, dann hat er die Autos verkauft. Und zu der Zeit schon Autos verkaufen ging. Aber uns gehörte das Auto doch nicht mehr, das gehörte dem Howard Meister.
Ah, okay, also ihr habt quasi nur den Service gemacht.
Wir haben nur Service
und nicht Motor, komplett das eigene
Motoren
Team gemacht.
Motoren waren unsere Stingen auf der Rennabteilung, nur Motoren, da habe ich mich drum gekümmert und Elektronik mit der Mannschaft. Und die anderen beiden haben sich um die Straße gekümmert.
Ja, okay.
So, wir waren nicht wie Reinhold Jöst, hat ja ein Racing-Team gehabt.
Ja.
Wie gesagt, das haben wir ein Jahr gemacht. Da wusste ich, das hat keine Zukunft. Das wusste ich aber ganz schnell. Nee, wie man Geld verdienen kann später mit Fahrern, die eben bezahlt haben, wie der John Winter, und eben durch Sponsoren. Ja, so hat der Reinhold sehr, sehr gut geleistet. Aber auch da war teuer, aber hat Erfolg geleistet. Mhm. Und das ist das, was zählt.
Und dann kam die große 956, 962.
Dann kam die 962, dann haben wir, wie gesagt, mit unserem Moby Dick haben wir haben das Auto gebaut. Und da war nach Riverside gefahren mit dem Harald Groß und mit dem Al Holwood. Mhm. Und da haben wir den K4 nass gemacht. Dann sind wir uns aber hinten auf der Karre gefahren, haben ein Wastegate weggefahren. Da waren wir aber, was weiß ich schon, 30 Sekunden, 40 Sekunden vor. Ja, und dann hat man kein Geld mehr. Mhm. Und dann ist das Auto an den Preston Hand verkauft worden von Swap Shop. Mhm. Dann hatten wir wenigstens unser Geld wieder drin. Also da wären wir ein bisschen näher gegangen. Ja, und da haben wir das gesagt, das machen wir nicht. Ja, und dann kam die 924er Zeit, dann kam die 944er Zeit, da habe ich einen Hendrik kennengelernt.
Ja, okay.
Da kam der rein, der war ja vom Weissach, der aber immer noch unter Valentin Schäfer.
Ja.
Und der Valentin Schäfer war ein bisschen, wie soll ich sagen, zäh mit der Umstellung von Einspritzpumpe auf der Elektronik.
Der war kein Fan von Elektronik.
Der war ganz zäh. Und dann haben wir beide, haben am 944, er wollte Einspritzen noch weitermachen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir das einfach. Haben wir nicht direkt unter der Hand gemacht, aber unter der Hand was Elektronik aufgebaut und ging natürlich sofort besser.
Ja, tatsächlich. Also Henrik ist der Wolf Henrik Unger, auch schon im Podcast zu hören.
Den muss ich mir anhören.
Ja, genau. Also.
Und dann kam der Holwood und da fing das an mit der 962er. Und da muss ich sagen, da habe ich ja schon vorhin ausführlich drüber gesprochen, da haben wir Motoren, aber bedingt, dass wir eben die Elektronik verstellen konnten, mit Male, andere Kolben, mit Schrick, andere Nockenwellen. Weißt du, wir hatten ja alles.
Also ihr habt immer auch tatsächlich tiefgreifende Änderungen gemacht.
Ja, ne? Sicherlich. Dann haben wir mit Gerrit andere Turbolader machen lassen. Okay. Dann kamen die Gerrit-Leute zu uns und haben, das geht jetzt in Detail, da gibt es, um Turboschale abzustimmen, und da gibt es eine Messglocke, die ist so lang. Weißt du, eine Glocke, die fängt hier an und geht dann oben und hat dann einen Trichter und die geht auseinander. Mhm. Und da wird die Luftmenge gemessen.
Die da
ausbläst. Und dementsprechend wird die Turbine, also der Kompressor, nicht die Turbine, der Kompressor wird dann berechnet und gefräst. Okay. Auf einer Sechsachse-Maschine. So, und das haben die für uns gemacht. Und dadurch hatten wir sind ein Turbolader an Kenfield. Mhm. Das sind so Muscheln, sind das. Und da waren wir nicht, in der Mitte kannst du nicht kommen, so gut geht es nicht sein. Aber sagen wir mal, Porsche war hier oben, dann waren wir hier. Unsere Effizienz war viel, viel besser.
Okay, und Effizienz war ja wichtig, weil es eine Verbrauchsformel war.
Siehste?
Gruppe C.
Ja, aber in den USA war das nicht.
War es nicht so?
Nein, in den USA war das nicht. Aber ich habe ja auch Motoren gemacht hier für Japan und Dingen. Ja, Japan
hat der haben wir. Porsche mal Sachen von dir kopiert oder übernommen?
Glaube ich nicht. Aber da haben wir uns nicht drüber unterhalten. Also bei uns war Frieden. Mhm. Und wenn du Frieden hast, dann hast du keine große Fresse. Okay. Ja, das ist doch klar. Ja. Das kann sich bringen. Also wiederum komme ich wieder auf meinen alten Satz zurück. Performance, Erfolg. Mhm. Und das haben wir da auch gezeigt. Aber super, das war eine tolle Zeit. Wir haben Daytona, also immer motorenmäßig. Mhm. Ich habe dreimal gewonnen, Sebring viermal oder was. Also Meisterschaften dreimal oder was. Also die 80er Jahre waren unsere Jahre.
Na gut, ne? Wie war das eigentlich? Sind für dich eher Langstreckenrennen das, wo so deine Passion ist, oder sind das eher so die Sprintrennen?
Ja, wo ich jung war, hat mir die Langstreckenrennen besser gefallen. Wenn ich älter geworden bin, waren die Kurzstreckenrennen. Ist doch ganz klar, weil die Langstreckenrennen schon ein Schlauch.
Ja.
Also in Daytona würde ich jetzt sagen, ich war auch letztes Jahr, für die letzten 20 Jahre, garantiere ich dir, bin ich in Mitte vom Daytona um 2 Uhr morgens bis 5 Uhr schlafen gegangen. Das hatte ich ja früher nie, das gab es doch gar nicht.
Gab es nicht, ne.
Ja, aber das war dann, ob ich da war oder nicht da war, was der Unterschied war?
Du warst
3 Stunden. Ja. Man muss ja realistisch sehen.
Ja, ja.
Ne, war gut. Das war tolle Zeit. Tolle Zeit. Ja, dann habe ich noch, So, pass auf. Der Toni Dau, Jaguar, Turm Walkenshaw.
Ja.
Das war jetzt 91. Wir hatten die 962er, der Nissan hatte uns weggefegt. Dann kam der Toyota, der hat uns auch nochmal weggefegt. Da war nichts mehr zu holen. Wir wollten in 88 ein offenes Auto bauen, also für 89. Mhm. In die Engländer wollten das bauen und, muss ich nochmal zurückgreifen. Und dann hätten wir den Indy-Motor umgebaut auf Benzinmotor benutzt, den Achtzylinder.
Ach so, die benutzen eigentlich
Methanol, ne? Das war der Plan.
Ja.
So, der Robert hatte noch, normalerweise wäre ich ja mitgeflogen. Sagt er, die Natur, wie das alles so arbeitet. Mhm. Und da hatte er noch ein Meeting mit Leuten mit Geld, also mit Geldgeber. Und da war in Columbus, Ohio, rauf und runter. So, da wussten wir, 89 wussten wir schon, das geht nicht mehr. So haben wir noch 90 durchgegeben. Ich glaube, in 91 sind wir noch ein paar Rennen gefahren, aber der war Ende. Mhm. So, und dann habe ich mit dem Tony Dow, haben wir in der Bar gesessen in Sears Point. Nie vergessen. Wir kannten uns aber gut. Wir konnten das auch gut. Auch als Konkurrenten niemals Theater gehabt. Ich sagte, Tony, was machen wir denn jetzt? War bei ihm der Walkenschein auch sein Geld, war auch vorbei. Ja, sagte, was machen wir? Weiß ich gar nicht. Und dann beide zusammen haben wir gesagt, pass auf, du hast ein Auto und ich habe ein Motor. Warum bauen wir nicht unser Motor in Jaguar an, in dein Chassis? Hm. Haben wir das gesprungen, durchgesponnen, wie das gehen soll, wie wir das machen können. Ich musste ja dann hier drüben fragen. Er musste den Walkenschau fragen. Ja, dann habe ich da zu der Zeit, war noch der Amferer, Herbert Amferer, der war Rennleiter zu der Zeit. Mhm. Und ich glaube auch noch, oder der Welti war Rennleiter und der
Max Amferer
war der Stellvertreter, Max.
Ja,
ja, und dann habe ich die angesprochen, habe denen das erklärt, habe so eine kleine, nicht kein PowerPoint, weißt du, mit Papier. Hier, das können wir machen und. Wir haben die Motoren, wir da, das ist ein super Chassis. Ja, und jetzt will ich nicht in Einzelheiten gehen, dann ist das gemacht worden. Dann haben die haben genickt. Ja, dann sind Leute von hier vom Weissach nach Valparaiso gegangen, haben den Motor da eingebaut. Und dann sind wir ja, haben wir getestet, in Charlotte war das Auto fertig, dann haben wir getestet in Charlotte und da war der Singer dann auch schon eingebunden, der Norbert. Mhm. Und der Norbert hat mir dann gesagt, das Auto, das kann nicht gut sein, das kann nicht gut sein. Und zwar, wenn da irgendwas, das ist kein Langstreckenauto, also ein Kurzstreckenauto. Mhm. Also das ist nicht
also
gut
der für den Motor.
Ja, nicht wegen Motor.
Ja.
Aber wenn da eine Aufhängung, wenn da irgendwas kaputt geht, das ist viel zu kompliziert, dauert uns zu lange an der Boxenstraße zu reparieren.
Ja, okay.
Macht ja Sinn.
Ja.
Und dann habe ich in meiner Naivität habe ich gesagt, ja, ich sage, Moment, hatte ich aber dann vorher gefragt, ich sage, aber da ist ja die Downforce, die gefahren sind, sagen wir, der war bei 17.000 Pfund oder Kilo. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, so 17.000. Ich sage, mit unserem Unterboden, mit flachem Unterboden, wäre da keine Tunnels mehr. Ich sage, mit flachem Unterboden, da kommen wir mal gerade auf 9. Ich sage, was soll da kaputt gehen? Ich sage, denn du hast einen Unfall.
Ja.
Aber was soll das? Die Radlage, die ist ja so ausgelegt.
Ja.
So, und dann hat das ja geklappt. Dann waren wir testen in Charlotte. Ja, Andretti, Anser, Sullivan, wir hatten den Stug, die komplette Palette. Ja, und gefahren und Auto hochgehoben. Da haben wir das sofort aufgekommen. Aufgehört.
Ja.
Und dann ist der Norbert gekommen. Und hat sich das Auto näher angeguckt, hat die Änderungen gemacht, lief. Und dann sind wir nach Daytona gekommen, mit der Truppe. Mhm. Ja, und dann hat Daytona uns, haben sie gesagt, wir würden bescheißen. Und zwar, wir würden nicht mit Vollgas, also wir würden Sandbagging machen.
Ach so, wegen der Balance of Performance.
Ja, zu der Zeit.
Das gab es nicht so.
Ja, das hatten wir schon, da fing das gerade an.
Ja.
So, sagen wir, war schon, dann haben wir gesagt, du, wir machen wirklich nicht. Guckt euch das mal an, wie haben wir die Daten und. Und dann haben sie uns über Nacht vom Freitag auf Samstag, haben die uns Restriktoren kleiner gemacht und Gewicht gegeben. So, und da hat der Wiedeking von hier gesagt, alles zusammenpacken, aufhören. Hm. Song ging das. Ja, ich hatte so einen Kiefer. Aber das war nachvollziehbar,
ja.
Weil gewisse Sachen kannst du nicht machen.
Kann man nicht durchgehen lassen. Wo du gerade sagst, der Wiedeking, das ist ja auch eine interessante Geschichte eigentlich. Und du hast natürlich
Dr. Wiedeking.
Ja.
Ich hab immer Doktor gesagt.
Ja, das würde ich natürlich auch sagen, wenn er mir gegenüber sitzen würde. Also, du hast natürlich in 50 Jahren viele Vorstände kommen und gehen sehen, auch Hoch- und Tiefzeiten bei Porsche erlebt.
Es gibt nirgendwo auf der Welt liegen Agony und Ecstasy. Weißt du, was ich sehe?
Ja,
so nah zusammen wie im Rennen.
Ja.
Du schreist jetzt im Augenblick Yahoo und in der nächsten Sekunde puff.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ist er weg.
Ja.
So, bitte weiter.
Der Dr. Wiedeking war kein großer Rennfan, glaube ich, oder?
Der war ein Rennfan. Der hat nur, du darfst ja nicht vergessen, für mich hat der Doktor Porsche vom Bankrott gerettet. Der durch seine Maßnahmen, für mich ist das der Retter von Porsche.
Ja, absolut. Kann
ich erzähle ich jedem, der hören will.
Das weiß, glaube ich, auch jeder. Ne?
Ja, na, ich sag nur, ja. Und der war natürlich mit dem Geld unheimlich knapp. Der hat uns aber das Geld gegeben, für das Auto zu machen. Den Umbau und. Also der war nicht knickerig. Nur, da war wieder der perfekte Beispiel, die Renner sind alles Idioten. Die geben nur Geld aus. Ja, aber da kannst du
natürlich böse, auch die Marke
kannst ein, ne? nur nicht böse sein.
Ja, ja.
Ich war ihm da nicht böse.
Ja, ja.
Enttäuscht war ich nicht böse. So ganz klar.
Was war für dich so die beste Zeit aus rennverantwortlicher Sicht bei Porsche? Waren das so die 935 Zeiten oder die 962 Jahre?
Die 962er Jahre.
Ja.
Also für mich.
Alles.
Und dann kam, naja, wenn ich jetzt weiterspringe, dann würde ich sagen, die LMP2 Jahre waren auch schön, weil da haben wir die Audis gekitzelt. Und das war natürlich ein riesengroßes, wie soll ich sagen, das hat uns allen gut getan. Und aber da ist meine Freundschaft zum Beispiel mit dem Ulrich Baretzky passiert. Weißt du, man kann sich auf der Rennstrecke, kann man sich auf der Nase hauen, aber wenn der vorbei ist, da muss man wieder zivil sein und sich gut auskommen. Und das mein ganzes Leben kannst du mit jedem gucken. Außer Ulrich manchen Baretzky. Leuten, wo ich das nicht will.
Ist gerade der Audi-Motorenchef gewesen,
Ulrich Rennmotorenchef, Baretzky.
Gerade in Rente gegangen.
Ja.
Und in seiner ganzen Karriere ist kein einziger Motor im Rennen hochgegangen, oder?
Ja, dadurch,
das ist das Besondere, glaube ich.
Ja, pass auf. Das ist ja genau das, wie ich den kennengelernt habe. Der war auf den Rennen. Und wir, bei uns sind die Motoren links und rechts hochgeflogen. In der GT1 und alles andere und dann in den Sportwagen. Ja, und der fuhr, mit niemals einem Motorenschaden. Und dann habe ich gesagt, wer ist denn der Graukopf? Ja, ist doch klar. Ja, das ist der von Audi, von Deutschland. Ich kannte den ja nicht.
Ja.
Und wenn der entscheidet, Motor anpacken, Motor ausbauen, Motor drin lassen. Der Entscheidung war da schon Ehrfurcht, verdammt normal. Das ist aber super.
Ja.
Sondern irgendwo, ich weiß nicht mehr, Laguna Seca oder irgendwo, bin ich dann auf der Startlinie zu ihm und habe gesagt, ich sage, Herr Baretzky, ich sage, ich ziehe den Hut. Und daraus ist eigentlich eine gute Freundschaft entstanden. Ja,
sehr gut.
Passt.
Du bist eigentlich der lebende Zeitzeuge von Harald Groß Jugend.
Ja.
Wann ist der auf die schiefe Bahn gekommen? Scherz. Wie war das denn bei euch damals? Habt ihr da auch mal so rumgetrickst? Und
nee, ich war doch schon pass auf, du darfst du nicht vergessen. Ich bin Ende 65.
Du warst da schon nicht mehr da.
Ich war da nicht mehr da.
Aber insgesamt diese Tricksereien im Motorsport, das wollte ich eigentlich viel mehr hören. Nicht, was Harald gemacht hat, sondern das erzählt er schon selber.
Ja, pass auf.
Habt ihr da so die Kleinste manchmal so ein bisschen
überlotet? Ja, jeder hat getrickst.
Ja.
Ich gebe dir einen Trick. Mit dem Rolf und mit dem Harald. Im 935er. Als erstes Mal gab es zu der Zeit die Rules, die Gesetze. Du durftest keine Öl, keine Wasserleitung, keine Benzinleitung durch die Chassis legen. Sondern unten drunter. Musste immer unten sein. Haben wir nichts von Luft gesagt. Dann haben wir das Auto gebaut in 81, wo wir dann gefahren sind. Muss ich vorstellen. Da gibt es Bilder von. Da haben wir dann den Innerkühler von hier, haben wir den in die Mitte des Fahrzeugs gelegt. Schwerpunkt. Und haben hier auf der Haube einen Einlass gemacht und haben hier einen Kanal. So groß, als Beifahrer. Warst du durch? Auf den Innerkühler drauf. Jetzt hat er natürlich sofort einmal kalte Luft gekriegt von vorne und keine heiße Luft hinten. Okay, dadurch waren wir natürlich schon mal wieder Welten voraus. Und dann unter anderem, aber wo die Bescheißerei losging, aber das war zu der Zeit auch nicht. Die haben gemeckert, gemosert. Wir haben gesagt, ja, zeig mir im Poolbuch, wo ist das? So, da gab es nicht, dass da über Nacht was geändert wurde. Da waren die Zeiten noch besser. Und dann haben wir zwei Feuerlöschflaschen reingemacht. Eine war Feuerlöscher und der andere war auch Feuerlöschflüssigkeit, nur das weiß ich, ist Freon. Was war das? Ne? Das ist eiskalte Luft, wenn du da drauf tust, versetzt ja den Finger.
Ja, ja.
So, zu der Zeit, das ist heute ja nicht mehr erlaubt.
Ja,
und die Pulle, die haben wir in den vorne, wo der, jetzt musst du dir vorstellen, hier ist der Einlass, in der Haube, so, und dann hier oben, dann haben wir eine Bar mit Düsen reingesetzt. Also auf hier oben. So, und unten drunter mit dem Magnet und unten am Gaspedal haben wir einen Schalter rangemacht, wenn du Vollgas gegeben hast, nur bei Vollgas. Dann hat er Klick gemacht und wenn er dann Schalter gezogen hat, dann ging die kalte Luft rein. So, was die gemacht haben, ist auf der Geraden, verstehst du, drauf, Vollgas, Ja, und dann irgendwo haben sie den Ding gezogen und dann ist das Auto nochmal gesprungen. So, war das legal? Kann man sich drüber streiten, aber da gab es auch gar nichts, dass du das nicht benutzen durftest.
Eben.
Also, das so, also die Tricksereien, das war immer, aber wir haben mehr, sag ich dir ganz ehrlich, wir haben eigentlich nie richtig betrogen. Aber wir hatten so viele Änderungen die ganze Zeit. Wir wollten ja nicht. Aber ich meine, sagen wir mal, ausgeschlafen behaupte ich, dass ich das schon bin.
Ja, das klingt auf jeden Fall so, ja.
Das stimmt. Also wir haben Dinge gemacht, aber nicht irgendwie mit größerem Hubraum gefahren, wenn nicht erlaubt
war. Ja, das ist ein bisschen
blum, also so, ne? Doofe Dinger, ja, weißt du? Oder mit leichtem Gewicht gefahren oder was wird nicht. Der Jöst hat auch gute Dinger gedreht. Ich kenne die. Ne, das garantiere ich dir, die soll ich dir selbst erzählen. Ja, aber auch immer clever. Hm. Clever.
Ja, ja, und der Tom Walken Show.
Ja, klar.
Der hat auch ein bisschen.
Ja, klar. Ja, kein Fortun. So, was haben wir jetzt noch vergessen?
Wir müssen natürlich noch über
die Daytona Sports Car.
Ja.
Ja, gut, da können wir auch reden. Ja, das ist so eine schöne Geschichte. Wir hatten den Sechszylinder. Den haben wir, da war Hans-Georg Breuer, möchte ich ganz klar erwähnen. Mhm. Und geht aber jetzt noch zurück, schon wieder auf die GT1-Zeit und so weiter. Da gab es noch Kussmaul, Roland Kussmaul. Und wir drei, jetzt gehe ich auf die GT1-Zeit mal zurück, die haben wir gar nicht besprochen.
Nee, stimmt.
So, rein. Mit Stuck, Buzen, also alles die guten Jungs.
Ja.
Da war auch unter anderem, der Menzel ist da nicht gefahren. Aber Kellners, also so die Truppe, die hier so rumgast. Mhm. In der 962 war Ludwig. Also, alle die guten Jungs. Mhm. Aber auf jeden Fall GT1. So, in GT1 war der Roland Chassis, der Breuer Motor und ich war, was weiß ich, ich habe alles so gefummelt gemacht, getan. So, und wir drei, wir haben Dinger gedreht, ich meine, das sage ich ganz ehrlich, die waren nicht direkt dem Bilderbuch entsprechend. Sag ich dir. Aber immer im Sinne von Porsche, niemals für uns, keiner von uns rein, niemals ich habe gemacht oder was gab es bei uns nicht, im Sinne von Porsche und mit Erfolg. Und der Herbert Amfor hat immer gesagt, tut mir gefallen, bitte nicht erklären, was ihr da macht. Machtet.
Was war das zum Beispiel?
Ich kann dir nicht sagen, was wir alles gemacht haben, ob wir da andere Aufhängungen reingemacht haben oder anderen am Motor, andere Kolben, andere Zylinderköpfe, alles, was es nur so gab, um eben nach vorne zu kommen. Ja, haben wir alles. Da kann auch schon mal passiert sein, dass wir vielleicht nicht ganz so im Regelwerk waren, aber Erfolg bringt alles.
Wo kein Krieger,
erinnere ich mich gerne an diese Zeit. So, und jetzt hatten wir den Motor, den haben wir gedreht, das war der Sechszylinder, den haben wir gedreht, 9.500 für den Sechszylinder. Das war Hans-Georg Breuer Arbeit. Und dann kam die DPI, kam dann der Daytona Sportscar, Jim Franz. Alvin, du musst mal zusehen, dass der Porsche, ich möchte das gerne machen und wir würden willkommen, wenn ihr da mitmachen würdet. Mit dem Ding. Ja, wir sagen, mit dem Sechszylinder brauche ich nicht anfangen. Wir hatten da 3 Liter. Ja. Sagen, 3 Liter brauche ich nicht, also 3,6 Liter haben wir. Sagen, 3,6 Liter brauche ich nicht anfangen, du kostet deine 5 Liter. Und dann haben wir Nachsehen. Nein, das passiert nicht. Der Porsche ist der Benchmark und. Dann habe ich dann im Amfor verkauft. Ja, da sind wir. Mit dem Brumus haben wir angefangen. Mhm. Fabcar, der hat das Auto gebaut, Dave Clem. Ja, und dann haben wir gemacht und dann nach einem Jahr, nach dem ersten Jahr kamen schon die ersten 8 Zylinder und 4,5 Liter. Ja, Drehmoment, verstehst du, der Drehmoment ist ja alles bei uns. Ist ja nicht so wie hier, ist Formel 1 Strecken, bei uns ist nur um die Ecke rum.
Ja.
Ja, und dann haben wir gekämpft. Ja, und dann haben sie irgendwann, hat dann der Brumus, ich glaube, wir haben einmal gewonnen und dann hat der Jim Franz hat immer gesagt, wir brauchen den, da war der LMP2, das hat ihm nicht gefallen, dass wir den LMP2 hatten und nicht die DPI. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich möchte gerne den 8-Zylinder haben, vom Cayenne. Da habe ich beim Amfor mal nachgefragt. Ja, okay. Und dann haben wir in Weißer, das kann ich ja heute offen sagen, haben wir angefangen, den 8-Zylinder als Rennmotor zum Gucken.
Die Cayenne, die Geländewagenbasis.
Ja, also. vom Cayenne war ja zu der Zeit. Ja. So, und dann waren wir, ich weiß nicht mehr, wie weit wir schon waren. Ich glaube, Kuppelgehäuse, Zylinderkörper, also die sagen wir so, die Basis war schon in der Arbeitszeichnung und. Ja, und dann musste ich mal den Wiedeking fragen und Ende. Damit hört er das auf. So, wir waren Sechszylinder. Und dann hat Franz nicht verstanden. Du musst verstehen, der Franz ist so was wie der Ecclestone war, nur dem gehört die NASCAR, seiner Familie. Also der ist noch oben. Mhm. Ja, und dann hat er einen eigenen Achtzylinder selbst gebaut. Er hat einen Cayenne-Motor bauen lassen.
Auf der Basis?
Ja, auf der Basis hat er einen Achtzylinder gebaut. So, und dann hat er unser Motor rausgetan, hat seinen Motor reingetan und haben 24 Stunden Rennen von Daytona gewonnen. Fair und square.
Wahnsinn.
Ja, pass auf. Und da kommt Team Porsche, hat immer gesagt, das ist nicht unser Motor, da haben wir nichts mit zu tun, da haben wir nichts mehr, gar nichts mehr. Gewinnen die 24 Stunden Rennen von Daytona. Dann nächste, was ich sehe, eine Reklame. Porsche gewinnt den. Von Porsche. Ich denke, Alvin, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Es verging noch keine Minute, war schon der Franz am Telefon. Ja, das sind so Sachen, das sind so kleine Sachen. Ja, auf jeden Fall, dann hatten wir den Motor. Und der Ding ging, ich weiß nicht mehr, wie viel PS wir hatten, aber das war ein super Motorchen. Super Motor. Ja, und dann irgendwann ist die DPI, dann haben die auf Chevrolet umgestellt. Der ist auch nur eine Saison mit dem Porsche gefahren, aber hat Daytona gewonnen und dann war Porsche aus. Das war DPI. Und jetzt, die nächste Aufgabe war dann, das ist aber jetzt schon wieder, wie soll ich sagen, sehr, sehr akut. Das ist eben dieses LMPH-Fahrzeug. Mhm. Das ist ja auch auf Basis LMP2, aber überschaubar von den Kosten und du kannst in Daytona und in Le Mans damit fahren. Und das war das Allerwichtigste, die Franzosen und die Amerikaner zusammenzubringen. Mhm. Da will ich mich jetzt nicht drüber auslassen, aber ich kann dir sagen, das hat von Weißer aus sehr, sehr viel Arbeit gekriegt.
Das glaube ich.
Und ich habe in Amerika von meiner Seite getan, was ich machen konnte. Und dann ist aber zum Schluss zum Erfolg gekommen, dieses Jahr im Januar. Das war gut. Nee, war da alles gut geklappt.
Hast du eigentlich mal überlegt, damals in Amerika, wie du schon gesagt hast, sind die Strecken anders, die wuchern da mit ihren hubraumstarken V8-Motoren. Gab es jemals so eine Zeit, wo du gesagt hast, ach Mensch, vielleicht müsste ich auch mal andere Motoren machen oder andere Autos bauen, außer
nein.
Für Porsche?
Nein.
Für mich war klar, Porsche.
Ich habe mit Don Panos, habe ich eigentlich Freundschaft gehabt. Und der hat mir dann, wo mit Porsche, das ging dann nicht so ganz so richtig, da hat er mir angeboten, bei ihm zu kommen und eben seine Leitung zu übernehmen vom gesamten Renndingen. Da habe ich mir für einen Moment den Kopf gehen lassen, da habe ich mir gesagt, weißt du was, das mache ich nicht. Ich habe hier im gesamten Porsche-Konzern, ich kenne jeden, ich komme mir gut aus, ich bin hier zu Hause, warum soll ich auf meine Tage, da war ich glaube ich schon in der 60. Und deswegen bei mir war Anfang und Ende wird Porsche sein. So, gebe ich dir ein gutes Ding. So, jetzt haben sie dann sind wir mit GT1-Fahrzeuge, waren wir in Daytona. Und der Panos war auch mit seinem GT1, mit seinem Dingen. Ja, und dann haben sie uns auch da über Nacht 100 Kilo draufgetan. Porsche und Panos.
Okay.
Und dann lief er durch das Fahrerlager. Ich kannte den aber nicht. Ich wusste nur, weil das ist ein Auto mit Frontmotor. So, und dann kam er. Sagte, mein Name ist Don Panos. Ja, so, ich kenne die Autos. Sagte, wir müssen uns unterhalten. Okay. Wir haben seinen Motorraum rein. Sagte, pass auf, das ist alles hier Kappes. Das machen wir nicht mehr mit. Das kann ja nichts wahr sein, wird bla bla bla. Sagte, würdest du als Porsche mitmachen, wenn ich eine Rennserie gründe? Ich sage, wenn du was machen würdest? Eine Rennserie. Habe ich mir so im Stillen gedacht, ich sage mal, wer ist das denn? Von denen habe ich viele kennengelernt, was die Schwätzer.
Ja,
und der nächste war, dann hat er sich mit BMW unterhalten. Da kam der und hat gesagt, ich mache jetzt die American Le Mans. Hat er sich mit Le Mans dann zusammengedacht. Ich bin jetzt innerhalb von kurzer Zeit, was ich jetzt erzähle, hat sich aber eine Weile hingezogen. Ja, und dann kam das Petit Le Mans Rennen. So, dann hat Porsche dann mitgemacht und dann haben wir die Serie betreut von uns. Ja, und da sind wir gute Freunde geworden. Ich war zwar noch in Australien, war in seinem Haus. Ja. Er hat gekocht. Die Frauen haben, der Fischzeug gemacht und ich habe gespült. Ja, kannst du dich nur hinsetzen und sagen, wir essen. Ja. Toll. Tolle Zeiten. Ich sag ja, ich habe gute Zeiten gehabt. Das erzähle ich dir noch zum Abschluss, was passiert ist. So, ich habe PM&A geleitet von 1990 bis Anfang 2004. Das waren die Jahre bei PM&A. Und dann habe ich den Uwe Brettl, der hat den Supercup geleitet. Der kam dann als mein Nachfolger. Mhm. So, und dann war klar, war vorbei am ersten. So, dann haben wir im Dezember war der Wolfgang Dürheimer Chef. Ja, und haben uns unterhalten und ja, gut, also ja, aber so aufhören und so, das ist natürlich auch nicht so gerade das Richtige. Und da habe ich nur gesagt, ja, ich sage aufhören, der Brettl, nee, das nicht. Und dann haben wir uns halt überlegt und dann habe ich dann als Consultant gemacht, BOP, weil das wollte ich immer. Mhm. Und zur Sonderaufgabe und den Brettl ein bisschen unterstützen, das war klar. So war BOP, war ich immer gut drin, nur ich hatte nie Zeit. Und da war ja die BOP, die war ja unten, war ja überschaubar. Hab ich dann, ja, das ist ja gut, hast ein bisschen zu tun und. So, das war 2004. Jetzt haben wir 2020 und immer noch das Gleiche.
Läufst du immer noch rum.
Und deswegen komme ich auf meine blauen Augen zu sprechen.
Das wird der Grund sein.
Ja, genau. Aber toll. Und da muss man auch fair sein. Ich sag, die Porsche mit meinen Jahren hat von mir profitiert. Aber ich bin bezahlt worden und zur gleichen Zeit habe ich mehr profitiert. Warum? Ja, soll ich dir ganz klar sagen. Wenn ich aufgehört hätte, ich wäre vielleicht nicht eine Couch-Potato geworden, das garantiere ich dir. Aber es wäre nicht so nett und so gut weitergegangen. Was ist denn da passiert? Meine Gesundheit ist stehen geblieben. Ich bin nicht viel krank geworden und mein Kopf ist in Bewegung geblieben. Mhm. Und das ist, muss ich Porsche mich bedanken für. Und das meine ich. Das ist eine super Zusammenarbeit. Das ist eine Zweibahnstraße. Oder wenn ein Zahnrad kommt. Und da, deswegen bin ich sehr zufrieden mit allem und nichts zu meckern.
Wie alt bist du jetzt?
77.
Unglaublich. Das ist unglaublich. Wenn man die Fotos sieht, da guck dir mal deine Haare an, guck dir meine an, du. Ich bin viel.
Zu viele U-Turns an der Bedsheet.
Du, was waren für dich so die besten Fahrer, die du so erlebt hast?
Ja, das ist schwierig. Da sage ich dir, weil ich so viele gute erlebt habe, ist das sehr, sehr schwierig.
Was macht für dich den guten Fahrer aus? Ist das einer, der erkennt, was das Auto kann? Oder ist das einer, der...
Ein guter Fahrer in den alten Jahren, in den Anfangsjahren, war einer, der das Auto verstanden hat, dir eine vernünftige Wiedergabe geben konnte. Du konntest die Einstellung machen und das hat geklappt.
Du hast keine Parameter am Computer, du musstest dem Fahrer vertrauen.
Ja,
wir hatten
ja kein Darab oder irgendwas. Genau. Das war ein reiner Fahrer, Mechaniker oder der Motor setzt aus. Ja, der Motor setzt aus. Da habe ich immer gesagt, ich sage, seid ihr eigentlich noch ganz bekloppt oder was? Ich sage, pass auf, da sind zwei Schalter. Als erstes mal Zündkreis 1, Zündkreis 2. Kommst du rein und sagst, Zündkreis 1, da setzt du aus, da nicht. Ist für mich eine Angabe. Nächstens, wo setzt du aus? Vollgas oder beim Beschleunigen? Bei welchem Ladedruck, bei welcher Drehzahl? So, komm mal ein bisschen hier oben im Kopf. Oh ja, von mir haben sie Dampf gekriegt. Sag ich dir, du. Und dann weiter war Reservepumpe. Reservepumpen drücken, dann sind die Hauptpumpen raus. Da wissen wir schon mal, sind die Hauptpumpen sind kaputt. So ein bisschen überlegen, Idioten. Ja, und dann mal meine Fahrer. Pass auf, kannst du auch fragen. Habe ich immer gesagt, ich sag, pass auf, hab nicht so eine große Fresse. Das war aber, ob der Ludwig war oder wer, das war mir furziger. Ich sag, hab nicht so eine große Fresse. Ich sag, ich kann mit meinen kleinen E-Prums euch so in den Arsch treten, das merkt ihr nicht. Da fahrt ihr euch den Ast ab und werdet nicht schneller. Ich sag, immer brav mit mir sein. Ich sag, und obendrein denkt dran. Fahrer sind Spacers. Abstandsstücke. Zwischen Lenkrad und Sitz. Den kann man rausnehmen und wegmachen. Uns braucht ihr. Aber 100%ig meine Worte. Kannst du ein Stück fragen.
Was meinst du, was müssen heute Fahrer anderes oder mehr mitbringen
als die Fahrer sind ja heute, das sind für mich auch die sind wieder nette Leute wie der Timo Bernhard und also alle, die jetzt im Augenblick rumgasen, das sind auch wieder super Leute. Nur du musst heute musst du können. Du musst ein Lenkrad bedienen können, was 33 Knöpfe hat. Du musst wissen, was der macht. Die Anforderungen sind viel, viel größer geworden. Du musst zum Beispiel super sein mit der Presse. Du musst reden können. Du musst dich darstellen können. Da musst du noch schnell fahren können. Und darfst keine Unfälle bauen. Und. Die Anforderungen an die Fahrer für mich sind größer geworden. Die waren früher auch, aber nicht in dem Umfeld, was heute gefragt ist. Und das ist der Lauf der Zeit. Wenn du morgen früh aufstehst, meine Einstellung. Du stehst morgen auf, da hat sich was geändert. Und dann bist du in zwei Möglichkeiten, im Leben oder im Beruf, speziell im Beruf. Entweder du adaptierst oder du hörst auf. Und da gibt nichts zwischendrin. Und das ist das Gleiche für die Fahrer. Entweder die halten sich dran, aber die Älteren, die haben jetzt natürlich die Erfahrung. Aber die Jungen haben das Herz. Oder was anderes. Das ist eine schwierige Kombination.
Dann kommen zur letzten Frage. Wir machen noch die letzte Frage.
Ja, mach doch.
Die letzte Frage ist immer, wenn das Rohöl ausgeht und man rollt dir das letzte 50 Liter Fass Sprit auf den Hof, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
Ja, pass auf, das ist ja mein Problem. Ich bin kein Rennfahrer.
Du kannst ja auch irgendeinen anderen Wagen toll finden.
Ja, aber ich bin aber auch kein, ich bin nicht so der was sie mir tut, das Autofahren. Da bin ich auch nicht, das ist für mich, wenn einer fahren will, fahre ich mit dir nach Hamburg. Also ich habe nicht den Drang zu fahren, so. Da musst du bei mir was anderes sagen. Dann erzähl mir irgendwas von der Technik. Weißt du, es gibt morgen früh da und da. Aber würdest du dich dafür interessieren? Jawohl, hundertprozentig. Speziell, was Elektronik angeht.
Das ist sensationell, dass du dich eigentlich für Autos so nicht interessierst privat. Ich habe mal gehört, du fährst einen Lexus.
Ja, klar.
Das finde ich am allerbesten.
Ja, klar. Ich hoffe, ich Porsche habe Lexus 430. Ja. Pass auf, weißt du, was ich als Geländewagen habe? Landcruiser.
Du könntest doch bestimmt bei Porsche einen tollen Rabatt bekommen.
Ja, aber ich habe mir den Landcruiser habe ich gekauft von einem Auto. Das ist zum Beispiel eine schöne Geschichte. Der geht ja nicht kaputt. Das ist von 2001. 2001 habe ich 160.000 Meilen drauf. Die gehen nicht kaputt, die Autos. So, was mache ich mit dem Auto? Dann nehme ich die Trittbretter, baue die ab. Habe ich vier Räder, spezielle Räder mit Offroad-Reifen, die großen. Da kommen die Raufen drauf, dann gehen wir in Death Valley und in die Wüste und in Mexiko, Baja, da rasen wir rum. Wilfried Aibach und Yves Morisot von Aibach Springs, wir sind die drei Musketiers. So, und wenn ich nach Hause komme, mache ich wieder alles run, kann meine Frau wieder in der Gegend rumfahren. Ja, Junge, da bin ich bescheuert. Wenn das Auto kaputt gehen würde, würde ich mir aller Wahrscheinlichkeit leider, ich hätte mir gerne einen Cayenne Diesel gekauft. Für mich ist der Diesel immer noch.
Gibt's ja nicht mehr, leider.
Nicht mehr. Da würde ich mir einen Cayenne kaufen. Das weiß ich. Aber bis das nicht kaputt geht.
Aber da kannst du das mit deinen Reifen nicht machen, nur die Strecken durch Death Valley.
Ja, brauche ich dann nicht mehr. Dann habe ich Luftfederung. Ich bin mal mit so einem Auto durch Death Valley gefahren. Haben sie mir mal geliehen.
Ja.
Also der ist schon auf den Rückputstrecken, ist die Luftfederung schon.
Funktioniert gut.
Davon.
Ja.
Dann mache ich gerne. Mache ich wieder gerne. Aber Rennfahren.
Pass auf, jetzt stelle ich die Frage nur für dich anders.
Ja.
Die letzten 50 Liter Sprit, in welchen Wagen kippst du sie und welchem Fahrer guckst du dann damit zu?
Das ist eine gute Frage.
Und auf welcher Strecke?
Das ist eine gute Frage, das sage ich dir ganz ehrlich. Von einer Nostalgie gesprochen, würde ich sagen Stucki.
Stucki.
Und hoffentlich im Regen.
Quer mit einer vollgesperrten Achse vom 935?
Ja,
oder?
Ja, und heute in der anderen Zeit Nick Tandy im Regen.
Okay.
Ja, jetzt reden wir über Regenrennen. Ja. Ja, sage mal, das sind zwei Leute, die ziehe ich der Mütze vorab. Was die voranstellen im Regen. So, jetzt gibt es natürlich viele, viele andere, aber die kriegten dann bei mir die letzten 25.
Okay, und auf welche Strecke wird es jetzt angucken?
Road Atlanta ist natürlich die beste.
Road Atlanta?
Ja, oder Elkhart Lake. Elkhart Lake ist auch eine super Strecke. Ja,
alles klar.
Aber Daytona ist... Und Sebring, ja, aber Elkhart Lake ist meine Lieblingsstrecke, aber auch für die Umgebung. Ist toll. Und Road Atlanta ist sehr, sehr interessant. Natürlich Laguna City, da gibt es verschiedene Dinge. in meinem großen Abo. Das sind die zwei Rennstrecken, wo ich sagen würde, schon mal tun.
Okay, also wird viel aufgeteilt, 25 Liter, 25 Liter und dann nochmal 12,5 auf der Strecke, 12,5 auf genau. der Strecke. Albin Springer, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, Logo, 100%. Ich habe mich sehr gefreut.
Mich auch.
Muss ich dir sagen. Das war mal wieder toll. Da musst du auch eine Zigarre, Flasche Wein und noch eine Zigarre rauchen. Tschüss.
So, das war die alte Schule für diese Woche und ihr könnt übrigens davon ausgehen, dass Albin Springer, wenn er sich diesen Podcast anhört, ganz sicher bei Rotwein und Zigarre bei sich zu Hause auf seiner Veranda in Kalifornien sitzt. Albin, falls du das hier hörst, vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.